vom Nebentisch.
Ich hätte gerne eine Bachforelle, Mozartkugeln und eine Wagner Steinofenpizza.
Ja, und ich bestelle auf seinen Nackensteak.
Hast du dich verschluckt direkt am Anfang der Folge?
Nee, ich habe was getrunken, das war ein normaler Trinker.
Ja, aber 50% deiner normalen Trinker sind leider mit Verschlucken.
Das stimmt nicht, aber jeder dritte Kinder hat Schokolade. Also in jedem dritten Ü-Ei ist für mich ein Verschlucker drin. So viel kann man schon mal sagen. Sind wir schon dabei jetzt, oder?
Wir sind dabei, eine neue Folge zu kreieren, die alle Ziffern von 1 bis 3 enthält.
Okay, aber man darf nicht einfach hintereinander zählen, es muss zufällig verteilt sein.
Ja, Folge 321 haben wir nämlich.
Oh. Gut. Ist das schon ja. 300? Nee, wir haben, das ist hier 132. 32.
Ja, ich sag
und
ja.
Und auch da sind, das ist ja genau das Gleiche, nur anders. Jetzt habe ich es erst verstanden, ja, den Witz auf der Mitte-Ebene. Das ist jetzt unangenehm.
Wir sind wie zwei Surfer, nur deine ist schon lang runtergefallen, einfach nicht auf einer Wellenlänge.
Nee.
Naja.
Nee. Ist das ja, gut, wenn Surfer auf einer Wellenlänge sind?
Also wenn es ein Contest ist, ist blöd, weil ich glaube dann
kriegt jeder eine Welle. Also jeder kriegt seine eigene Welle.
Ja, und die sind unterschiedlich lang.
Ja.
Wonach wird bewertet bei einem Surf-Contest? Also Haltungsnoten?
Ich habe ja voll viel Surfen geschaut während Olympia, weil super viel Angst vor so Wellen und sowas habe und irgendwie da in so eine ganz komische Bubble reingerutscht bin. Und es funktioniert folgendermaßen. Das sind Gruppen von 4 Leuten jeweils.
Ja.
Und am Anfang wird eine Reihenfolge ausgelost und der Erste in dieser Reihenfolge darf sich dann eine Welle aussuchen praktisch. Der wartet dann so lange im Wasser, bis er sagt, okay, das ist meine Welle und dann legt er los. Ab dem Moment ist es...
Der steht draußen am Strand und sagt, ich nehme die, oh, aber die, oh.
Ja, aber das kann dann wirklich zu so taktischen Spielchen führen am Ende, weil es läuft währenddessen eine Zeit runter. Und dann... dann fangen die halt an zu surfen und dann kriegen die so Haltungsnoten und danach wird bewertet und dann kommt halt so unterschiedliche Komponenten rein. Also je größer die Welle, desto krasser natürlich und deswegen wollen die relativ große Wellen.
Ja.
Und dann ist halt die Reihenfolge geht dann so durch und dann nach dem ersten Go ist, glaube ich, der mit der niedrigsten Punktzahl oder so, dann verteilt sich so ein bisschen, wer dran ist. Und,
okay.
Aber es ist überraschend cool anzuschauen. Ich dachte eigentlich, es wäre langweiliger.
Ja, und könnte es auch so sein, dass der Letzte, der dran ist, einfach keinen Wind mehr hat und dann so auf so eine 1-Meter-Welle?
Das kann exakt passieren, ja.
Was? Komisch.
Unwahrscheinlich.
Komisches Modell, aber ja.
Ja, aber sie wollen einfach verhindern, dass die auf einer Welle Wellenlänge sind.
Ja,
nee. Wobei sie warten meistens auf einer Wellenlänge.
Es wäre auch richtig schwierig, wenn du, also alle gleichzeitig starten und die Juroren so, nimm du den, ich guck auf den und das geht ja nicht. Das kannst du nicht machen.
Ja, nee. Ja, was ich übrigens komisch finde, ist, dass beim Skispringen, dass es da Haltungsnoten gibt. Das ist doch, also, es sollte, finde ich, rein um Weite gehen.
Na, ich weiß nicht. Es ist ja auch kombiniert. Beides zählt, glaube ich, 50%, oder? Und.
Ich weiß nicht genau wie, aber.
Ich finde es gut, dass es Haltungsnoten gibt. Dann kannst du nicht irgendwas machen.
Und stell dir vor, beim Slalom gäbe es Haltungsnoten oder beim Fußball. Ist doch irrelevant. Ist doch ganz klar, worum es geht. Wer am schnellsten unten ist, wer die meisten Tore zielt, wer am weitesten springt.
Ey, ich finde, das macht es ja noch interessanter, so von wegen, dass du quasi weit springst und es trotzdem noch schaffst, im Telemark zu landen. Also quasi der maximalen Anstrengung, es noch weiter rauszuhalten und so. Du musst ja auch während dem Flug, ich meine, es gibt bestimmt einfache Techniken oder einfache Möglichkeiten, wie du auch weit kommst, aber nur wenn du ganz gerade bist ganze Zeit, dann kriegst du noch die Extrapunkte. Und das ist ja bestimmt richtig anstrengend. Du musst ja jetzt so kleine Mini-Muskeln dafür verwenden, um dann diese Haltung durchzuführen bis zum Ende und dann noch diesen Telemark rauszuhauen. Ich glaube, das macht es halt viel schwieriger.
Ja, aber keine Ahnung, das ist, als würde ein Fallrückzieher Tore doppelt zählen.
Ja, wäre ich dabei. Tunnel, Feuer und Tunnel.
Vorher ein Tunnel, 2 Tore.
Ja, fände ich gut. Das würde den Sport aus meiner Sicht besser machen.
Ja, aber du findest auch MLS gut. Bei dir geht es nur um Entertainment.
Ja.
Scheiß auf Tradition.
Wir haben schon mal darüber gesprochen. Was ist an Tradition gut? Sag mir das. Tradition, da hältst du...
Ich bin wirklich Anti-Tradition.
Ja, eben.
Aber beim Fußball finde ich es irgendwie ganz. Mir ist übrigens jetzt, es etabliert sich gerade eine neue Tradition. Und da muss ich ganz kurz im Binnig das Arschloch aufmachen. Mhm. Und brauche deine Hilfe.
Kriegst du nicht, nee. Nein.
Und zwar, es war jetzt zweimal der Fall. Heute hat Bayern gegen Bochum gespielt und am Mittwoch hat Bayern gegen Leverkusen gespielt.
Ja.
Und jedes Mal haben die Fangruppen den kompletten Support eingestellt wegen einem Notarzteinsatz.
Mhm.
Und ich finde es okay für so 10 Minuten, maximal. Aber dann kann man doch auch weitermachen, oder?
Ja gut, aber was, also Notarzteinsatz bedeutet, also du weißt ja nicht, was wirklich passiert ist, wenn da jetzt gerade jemand wirklich am Abnippeln ist und der muss reanimiert werden, muss ich schon auch sagen, wäre ein bisschen.
Ja, deswegen so 10 Minuten würde ich sagen, ist okay. Aber nach 10 Minuten hat er doch eh keine Chance mehr.
Also wenn, also wie gesagt, wenn es um wirkliche Lebensgefahr geht und ein Notarzt kann ja auch aus anderen Gründen kommen. Also wenn jemand sich das Bein bricht, hat einen offenen Bruch, wird auch der Notarzt geholt. Aber da musst du nicht aufhören zu singen, finde ich.
Ja.
So, und wenn da jetzt jemand wirklich einen Herzinfarkt bekommt oder, weiß nicht, Schlaganfall oder sowas, wo wirklich, wirklich schlimm ist und der hat vielleicht sogar Angehörige oder Kinder dabei oder so. Also ich finde schon irgendwie, dass es ein bisschen ja dem Anstand gebührt, dass man dann auch aufhört. Ja,
aber für den Rest des Spiels?
Wie gesagt, sobald man muss halt dann auch ein bisschen, so du kriegst es ja mit, so okay, hier wird gerade jemand verarzt, ist richtig ernst, Leute, lasst mal aufhören zu singen. Okay, sie haben ihn gerettet, jetzt können wir wieder singen, weil er erst recht.
Ja, sowas Grund. Gegen Leverkusen, aber ich glaube, gegen Bochum hat keine Entwarnung gegeben. Ich weiß nicht, ob der gestorben ist oder nicht.
Oh, ja, okay, wenn er gestorben ist, dann also schon crazy.
Dann kann man oder? Doch wieder weitermachen, oder?
Was? Da ist gerade jemand gestorben.
Ja, aber es sterben dauernd Leute.
Ja, dann ist mein Fazit, du bist das Arschloch, sorry. Also, das ist schon.
Aber es ist doch dem Gestorbenen egal.
Ja, aber den Angehörigen, die dabei sind, nicht.
Ja, aber.
Oder weißt du, selbst wenn er allein da ist, also, nee, weiß nicht. Da sind ja auch Leute, die gerade noch neben dem standen, die live mitgesehen haben, vielleicht ja, wie jemand gerade gestorben ist.
Für die ist es gelaufen, klar. Das sage ich auch, für die hatten einen schlechten Tag. Das will ich nicht schönreden. Aber ich weiß es nicht.
Ja, deswegen sage ich es dir, ich weiß es.
Also ich finde es komisch, wenn in ein Stadion, in das 80.000 Leute reinpassen, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand irgendwie einen Notarzteinsatz braucht, ist anscheinend zu hoch.
Also ich finde, es hängt ganz klar davon ab, was für eine Art Notarzteinsatz ist es. Und wie gesagt, bei
aber die kann man ja schlecht kommunizieren. Das heißt, es braucht schon eine Grundregel.
Ja, irgendwie, ja genau, es muss schon irgendwie
geregelt. Wenn keine Entwarnung gibt, dann gehen alle davon aus, der ist tot. Und dann ist die Stimmung ähnlich wie der zu Behandelnde auch tot.
Es sollte eine Stadiondurchsage geben, oder?
Ja, aber das geht ja nicht wegen Datenschutz. Du kannst ja nicht die Gesundheitsdaten von dem Behandelten einfach über die Stadiondurchsage durchgeben.
Kannst du nicht mit so Codewort sagen, so von wegen...
Lebt nicht mehr.
Ja, er lebt noch. Er lebt. Einfach so ein Chant.
Ja, das beim nächsten Tor oder so einspielen, anstatt Jabadabadu.
Ja, oder einfach, also kann man nicht.
Die Allianz Arena kann doch grünes Licht geben.
Im wahrsten Sinne kann die ganze Arena grünes Licht geben. Das ist ein gutes Konzept. Aber ich finde, du könntest wirklich einfach so, okay, es gibt einen Verantwortlichen, der ist es der, sag ich mal, FC Bayern Stimmungsverantwortliche und der beobachtet das, okay, Entwarnung, und dann geht er straight zur Fankurve hin und stimmt diesen Jahr erlebt noch Chant an.
Ja.
Und dann weiß auch das ganze Stadion Bescheid. Das wiederum, wenn man es dann mal doch durchdenkt, finde ich auch irgendwie ganz schön kritisch. Stell mal vor, der trägt da so bleibende Schäden davon und die alle singen so, ja, er lebt noch. Er lebt
ja, also irgendwo muss man dann auch differenzieren. Man kann ja nicht die komplette, es gibt nicht für jede Diagnose ein Lied.
Lebt denn der alte Holzmichel noch?
Ja, er lebt noch, aber braucht einen Rollstuhl für den Rest seines Lebens. Ja.
Oh Gott, oh Gott. Das ist ein schwieriges
Thema. Also sind wir uns einig, die sollen einfach weiter singen. Ich würde doch noch ein bisschen differenzieren. Wenn der Notarzteinsatz in einer der Fankurven ist, dann kann ich verstehen, wenn man den Support für den Rest des Spiels einstellt. Nee, weil dann sind die ja nicht mehr mit gleichen Mitteln unterwegs.
Nur wenn er im VIP-Bereich ist, dann ist es wert.
Dass man weitermacht einfach.
genau, nein. Ja, keine Ahnung.
Ich finde es
okay und ich finde, es beeinträchtigt mein Erlebnis als Fußballschauender nicht. Wenn du jetzt im Stadion bist, dann ist es bestimmt schon ein bisschen komisch.
Ja, ich glaube, für die im Stadion ist es komisch. Ich fand es zum Zuschauen hören auch komisch. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch einfach einen unsympathischen Take, aber geht einfach nicht ins Stadion, wenn ihr euch nicht gut fühlt und versaut mir die Stimmung nicht.
Ja, sterbt woanders hier. Ja, und was willst du damit sagen, Mann?
Ja, das eigentlich.
Ja, genau das würde ich damit sagen.
Das muss doch auch nicht sein.
Ja, das denken bestimmt alle Beteiligten, dass das hätte nicht sein müssen. Ja, ich hoffe, dass es den Beteiligten, die da betroffen waren, jetzt
wieder gut geht. Ja, wir wünschen gute Besserung.
Genau, ja, auf jeden Fall. Ich habe eine Frage.
Mhm.
Was heißt denn prägnant auf Englisch? Pregnant?
Nee.
Ja, ich dachte im ersten Moment, das heißt, ja, pregnant, damit, ah nee, Moment, schwanger.
Ja, das ist ein Volksfremd.
Das ist eine schwangere Aussage. Ja, ich weiß es, ich habe dann nachgeguckt, aber ich kann es dir gerade nicht sagen. Ich habe mir nämlich nur die Prämisse notiert. Ich habe mir noch eine andere Prämisse notiert, und zwar, ist diese Frau ein Arschloch? Fragezeichen. Die hat nämlich einfach, aus irgendeinem Grund, ich habe die am Telefonieren gehört, und meinte so, am 3.3. Was? Am 3.3. hat sie gesagt.
Ja.
Es gibt den 3. nicht, es gibt nur den 3. Wie kann man denn beim Reden Buchstaben vertauschen?
Das kann schon mal passieren, oder?
Der 3.3?
Vielleicht ist es aber auch einfach Dialekt.
Der 3. 1, 2, warte, das geht ja gar nicht. 3. Der 3.
Der Reste. Der Zeite.
Ja, das funktioniert schon mal nicht. Schau, siehste. Aber der 3. Zweite. Nee, das ist merkwürdig gewesen. Aber hast du schon mal, das ist nicht die erste Person, die Dirte sagt, ehrlich gesagt. Ich habe schon mal irgendwo gehört.
Ja, scheint ein Akzent in deiner Region zu sein, weil kommt mir komplett neu vor, zum Beispiel.
Echt?
Ja.
Ist der Dirte. Am 3. Dirte. So, ja, Dirte. Naja, es kann aber, ja, kann die Region sein. Wobei, jetzt habe ich ja die Region wieder gewechselt. Also es ist auf jeden Fall nicht Schweizerdeutsch, das glaube ich nicht. Wir sind ja jetzt hier in Woche 4, wenn ihr das hört. Sind wir in Woche 4? Bin ich jetzt 3 oder 4 Wochen hier? Ich glaube 3 Wochen.
Ich glaube auch.
Ja, und es wird langsam. Wir erleben uns ein. Es ist irgendwie cool, wenn die Wohnung so langsam Formen annimmt. Und es ist ziemlich nice. Was jetzt an dieser neuen Location hier ein bisschen fragwürdig ist, ist, dass immer wenn wir die Balkontür aufmachen, dann riecht es einfach nach Gras. Also wirklich immer. Das ist so strange. Vielleicht entweder machen wir sie so selten auf, dass sie Chancen, aber nein, wirklich, irgendjemand kifft. An. Ja, ohne Witz, unter uns wohnt jemand und der Balkon ist ja direkt unter uns.
Oder es sind die Sinti und Roma vor der Tür.
Ja, wer weiß.
Oder andere Ausländer.
Ach man. Ich weiß auch nicht. Also es riecht auf jeden Fall immer nach Gras und Grill. Irgendwer grillt hier immer und irgendwer raucht Gras die ganze Zeit. Und wenn es der Balkon unter uns ist, dann wird es auch nicht aufhören.
Vor allem, es wird eher nur schlimmer, weil es ist ja, ich meine, es war Februar bis vor einer Woche.
Ja. Wer grillt im Februar, Alter?
Deine Nachbarn. Aber das ist der Fressflash, der kommt, nachdem sie gekifft haben.
Ja, genau. In der Wohnung sind die ganze Zeit, machen sich so Hotbox, alles ist voll geraucht, sind am Kiffen. Oh, mach mal einen Grill noch an. Ja, alles klar.
Boah, apropos in der Wohnung. Ich hatte mal in meiner Studentenbude, hatten wir die Idee, lass mal grillen, und wir hatten so einen Elektrogrill. Und wir dachten uns halt, weil es ein Elektrogrill ist, kann man ja auch in der Wohnung grillen.
Ja.
Turnout macht das auf keinen Fall. Es war Nebel 1000 in der Wohnung danach. Ja. Alle Rauchmelder, die wir hatten, sind angegangen. Und auch zu Recht, muss man sagen. Das war schwierig.
Kurz vorm ungewollten Suizid.
Ein Grill ist keine Pfanne.
Hashtag ein Grill ist keine Pfanne.
Ja.
Tischgrill aus. raus aus Deutschland mit den Tischgrillen.
Ja, aber wirklich raus aus der Wohnung vor dem ersten Mal.
Ja, also wenn ich am, wir machen ja manchmal zu Silvester oder Weihnachten oder so noch mehr Raclette.
Ja.
Und beim Raclette ist so, du machst so und sitzt so eine Stunde an diesem kleinen Tischgrill ja auch eigentlich mehr oder weniger und dann stehst du auf und drehst dich um und denkst so, fuck, warum, wo ist der Kopf, der Nebel her auf einmal? Also es ist schon heftig. Wieder, ja. Das ist ja auch Fett, das ist ja nur Fett.
Was also in der Luft steht. Fettluft.
Fettluft, Digga. Ja. Genau, weil sonst habe ich keine, sag ich mal,
das ist alles verballert.
Schweiz News. Nee, es ist eigentlich ganz nett. Alles halt ein bisschen teurer, aber irgendwie gewöhnt man sich schon dran, weil wenn man dann in Deutschland ist, denkt man sich, wow, so billig hier.
Ja, das ist schon geil dann.
Den Effekt habe ich halt jetzt schon.
Und dann auch so Urlaub machen richtig teuer, richtig geil, weil man sich überall denkt, boah, ist das billig. Ja, außer wenn du dann so Skandinavien unterwegs bist, da denkst du dir, wie zu Hause.
Ja, wahrscheinlich. Ich war noch nie in Skandinavien, ich kann das nicht mal sagen.
Auch nicht. Aber ich würde schon gerne mal machen eigentlich. Ich hatte Bock auf Island, aber ich weiß nicht warum.
Doch, Island, ja.
Okay. Ich glaube, das schaue ich mir nächsten Winter mal an. Ich glaube, ich will das im Winter sehen. Weil Sommer Island. Kann ja jeder.
Ja, Island ist halt die Frage, du hast halt schon eine sehr geile Landschaft und auch überall diesen schwarzen Sand und so. Aber den hast du wahrscheinlich dann, gibt's immer noch auch Stellen im Winter, wo du den siehst, schätze ich mal. Aber ja, Island ist halt von der Natur her mega krass.
Ja.
Also sehe ich dich da eigentlich nicht.
Ja, im Winter sieht man sie ja auch nicht, ist sehr dunkel.
Ja.
Das ist, ja, vielleicht mache ich es auch nicht. Jetzt schaue ich mir erst mal im April Saudi-Arabien an. Und guck mal, wie das so ist. Es wäre dann praktisch das Gegenkonzept von Island.
Ja, gar keine Natur.
Oder halt einfach nur Wüste und gar nichts.
Ich muss echt sagen, ja, ich weiß nicht, du warst ja auch schon in Dubai, da hast du ja wenigstens so das Konzept, dass halt so eine crazy Stadt ist und alles ist so Luxus und so, aber Saudi-Arabien, also wo bist denn du da genau?
Jeddah, das heißt am Meer eigentlich.
Jeddah, das ist doch, es wurde zerstört, glaube ich, von der Ersten Ordnung. Star Wars Witz.
Ja, hat überraschenderweise nicht funktioniert.
Ja.
Bei mir.
Nee, es ist okay.
Nee, da bin ich, aber ich bin eigentlich gespannt, weil ich, also arbeitsmäßig haben wir da eigentlich immer Projekte und es waren so ein paar Leute da und die haben eigentlich nur Positives über Saudi-Arabien erzählt, also ausschließlich Männer. Und auch so finde ich irgendwie, wir hatten damals in Bahrain ja zwei Saudis kennengelernt, die waren mega nett und irgendwie habe ich Bock, die Kultur kennenzulernen so ein bisschen. Also ich bin wegen dem Formel-1-Rennen da, aber ich werde ein paar Tage länger bleiben, um mir das einfach so in der Area mal so ein bisschen anzuschauen und irgendwie zu gucken, was da so gibt.
Ja, ich bin wegen der Formel-1 da, aber ich gehe wegen der Kultur.
Nein, aber ich hätte auch ein anderes Formel-1-Rennen anschauen können, aber da hat mich das Land on top noch interessiert.
Echt? Also Saudi-Arabien juckt mich ja so null.
Echt? Ich finde die ganzen Länder da irgendwie spannend.
Außer du bist da, vielleicht wegen dem Sand, dann juckt es dich überall.
Weiß ich nicht. Ja, aber irgendwie finde ich das eine interessante Region und hatte irgendwie... Krass. Ich finde, bei Saudi-Arabien ist es voll krass, dass es halt irgendwie ja offensichtlich keine Demokratie ist. Aber der, haben die einen König? Ja, König, glaube ich. Der da gerade irgendwie so voll den Wandel irgendwie in der Gesellschaft etabliert und gleichzeitig die Gesellschaft aber auch mitnehmen kann, aber dann wieder so völlig autoritäre Züge hat. Das heißt, so ein Land der Widersprüche eigentlich und ein krasses Investment in alles, weil sie alle irgendwie so ein bisschen Angst haben, was passiert nach dem Öl. Und da versuchen irgendwie so ihren Fuß in die Tür zu kriegen. Und es ist irgendwie spannend, was da alles so passiert.
Ist es nicht wie bei Katar so ein bisschen, die bereiten sich schon voll darauf vor und investieren alles, was sie gerade mit dem Öl an Geld scheffeln, halt in erneuerbare Energien, in irgendwelche krassen staatlichen Fonds, die in irgendwelche zukunftsträchtigen Geschäftszweige investieren und so. Also so.
Ich glaube, Katar ist eines der wenigen Länder, das da nicht so mitmacht tatsächlich. Die sind extrem konservativ. Aber
nein.
Saudi-Arabien ist richtig krass. Die versuchen gerade mit Also Saudi-Arabien und Singapur sind die Länder, die gerade am meisten in die Tech-Branche pushen, weil sie versuchen, so das neue Silicon Valley zu sein. Und Dubai versucht so ein bisschen Handelsplatz zu werden, also eher auf den Finanzmärkten stark zu sein.
Ja,
und
ja.
Katar versucht einfach, glaube ich, Geld in alles rein zu pushen, was sich bewegt, um zu gucken, was passiert. Und ja, viel so Prestige-Zeug kaufen mit Events und keine Ahnung was.
Ja, also Katar macht natürlich viel Sportswashing, genauso wie Saudi-Arabien. Also haben sie auf jeden Fall noch viel zu viel Geld.
Ja, ja. Also an Geld mangelt es in der aktuell alle nicht, aber irgendwann wird halt der Punkt kommen, wo der Bedarf an Öl krass runtergeht.
Weißt du, was mich, also ganz im Ernst, wenn ein Land also quasi genug Geld hat, um Sportswashing zu betreiben, also sie wollen ihr Image aufpäppeln, warum nicht einfach mal das Geld, weil der Staat hat so viel Kohle, warum kann man das nicht einfach nutzen, um den Leuten, die dort leben, was Gutes zu tun und quasi das ganze Land zu entwickeln? Also, du hast so viel Geld, du könntest ein richtig krasses Land werden, wo du eine geile Infrastruktur hast, wo die Häuser alle, also wie Schweiz quasi. Nur in der Wüste.
Ja, aber ich glaube, also es sind mehrere Komponenten, weil ich glaube, einerseits würde es natürlich mit einem Machtverlust einhergehen, weil du dann ja, keine Ahnung, oder würdest du weiter den autokratischen Staat haben? Weil sonst müsstest du ja eigentlich eine Demokratie schaffen, die es ja Stand jetzt noch nicht gibt.
Aber du musst ja, um deinem Volk zu helfen, keine Demokratie schaffen.
Ja, stimmt. Und dann musst du aber halt die Leute mitnehmen. Und ich finde, was man ja auch gut in den Wahlen weltweit so sieht, mit USA, Deutschland und keine Ahnung, dann sieht man, dass es oft schwerfällt, den Leuten zu erkennen, was gut für sie wäre.
Ja.
Das heißt, wenn du dann so neue Sachen etablierst oder so Schritt für Schritt Sachen einführst, und das finde ich ja so faszinierend an Saudi-Arabien, dass es da halt ziemlich viele strukturelle Änderungen gab in den letzten 10 Jahren. Und die Bevölkerung trägt es irgendwie mit und geht es mit. Und das fängt halt mit den Frauenrechten an, die da immer noch weit hinterher sind, hinter westlichen Kulturen, aber trotzdem irgendwie gepusht werden. Und es ist ja, das verändert ja schon das Miteinander innerhalb der Gesellschaft enorm, wenn du da auf einmal eine Gleichstellung schaffen willst.
Ja, klar.
Und die Eliten sind ja offensichtlich männlich.
Apropos, Philipp, heute ist, an dem Tag, wo wir aufnehmen, ist Weltfrauentag.
Yes.
Glückwunsch an alle, die Frauen sind.
Alle Frauende.
Frauen. An alle, die sich als Frau identifizieren, müsste man ja eigentlich sagen.
Das stimmt.
Ja.
An alle, die sich angesprochen fühlen vom Weltfrauentag.
Ja, genau. Das ist korrekt.
Was auch witzig war, ist, dass diese Woche hatte die englische Torhüterin Geburtstag. Und an dem exakt gleichen Tag hat auch der englische Torwart Geburtstag.
Ach was?
Die Nationaltorhüter haben am gleichen Tag Geburtstag in England. Torhütende.
Ja, Torhütende. Das ist ein Zufall.
Ja.
Ist
Pickford noch? Pickford ist schon noch.
Ja, er spielt halt bei einem Kackverein, aber irgendwie ist der Nationaltorwart, ja.
Okay.
Ist auch komisch.
Ja, dann haben die am selben Tag Geburtstag.
Ich habe eine Beobachtung. Oder ist vielleicht doch eine haltlose These.
Ich habe noch ein Ding zum Frauenfußball. Soll ich das noch schnell?
Ja, okay.
Es wird einen Rekord geben für die meiste Zuschauerzahl in Deutschland und beteiligt ist einfach ein Zweitligaverein. Und das ist ja in der Frauenfußball-Bundesliga ist ja zweite Liga wirklich fast Amateur. Also die müssen wahrscheinlich alle noch nebenbei arbeiten, um irgendwie Geld zu verdienen. Und im DFB-Pokal-Halbfinale spielt aber Hamburg gegen Bremen. Und Hamburg ist austragender Verein und die nehmen das Volksparkstadion und es ist komplett ausverkauft.
Ah, das habe ich schon gelesen. Ja, stimmt. Das ist noch in der Zukunft, okay.
Das kommt erst noch, aber ist crazy.
Krass. Ja, generell, so die Stadien der Zweitligavereine, also bei den Herren, die haben krassere Besucherzahlen als teilweise erste Liga in der Premier League.
Ja.
Es ist brutal.
Union Berlin spielt ja auch zweite Liga bei den Frauen. Die wollen die Frauen jetzt auch langfristig im, wie heißt das Stadion nochmal? Alte Försterei. spielen lassen.
Das ist schon cool.
Die einzigen, die nie in die Allianz Arena dürfen, sind die Bayern Frauen aus irgendeinem Grund.
Hey, wir waren doch schon in der Allianz Arena.
Ja, aber das ist jetzt auch schon wieder, das war das letzte Spiel, das da war. Nee, einmal war noch Bayern Frankfurt.
Man muss schon auch sagen, das ist weit, also das war nicht mal halb ausverkauft.
Ja, es war aber auch 1,5 Jahre her. Und ich glaube, du musst es trotzdem machen einfach. Wenn du es immer machst, dann irgendwann kommen mehr Leute dazu. Weil jetzt ist es so, der Campus ist immer ausverkauft. Das heißt, du kriegst keine Tickets mehr. Das heißt, irgendwann hören die Leute auf zu schauen, ob es irgendwelche gibt. Und dann stagniert das halt auf diesen, keine Ahnung, 3.800 oder wie viel da reinpassen. Aber es ist zu klein.
Also der Sprung von 3.800 auf, keine Ahnung, 70.000 ist halt ein bisschen groß.
Er ist halt enorm, aber es sind halt die 2 Stadien, die der Verein hat.
Ja, das ist das Problem. Du brauchst ein größeres zweites Stadion.
Ja. Und dann passiert halt auch so eine Scheiße, wie das jetzt das nächste Heimspiel ist. Bayern-Wolfsburg, was ja das Spiel ist.
Ja.
Anpfiff ist einfach Freitag um 16.50 Uhr.
Hä?
Das ist, also wer macht denn den Spielplan? Das ist das Spiel dieser Liga.
Das ist einfach
und
nur, das
du
ist
terminierst das so bescheuert. Du machst doch gleich Dienstagmorgen um 11.
Du terminierst das im wahrsten Sinne.
Ja. Also, keine Ahnung, wie ich es schaffen
von
soll,
Terminator,
da hinzukommen.
Zerstören,
aber,
Philipp, ja, zerstören.
Ich hab's verstanden.
Ich sag's nur nochmal, den Witz am Anfang hast du auch nicht verstanden. Und Star Wars-Witze verstehst du auch nicht. Ich weiß nicht, ob du irgendwas verstehst.
Inhaltlich. Also, ich verstehe auf jeden Fall nicht, warum das um 16 Uhr irgendwas anfängt. Es fängt nie ein Spiel am Freitag um 16 Uhr an.
Ja, kann ich doch nicht sagen. Also, es ist auf jeden Fall früh.
Es ist maximal dämlich. Aber gut, deine haltlose These möchte ich gerne hören. Ist es eine haltlose These, wo wir haltlose Thesen-Intro abfahren, oder?
Ja, komm, ich habe drei haltlose Thesen.
Ja, das reicht für ein Intro.
Ja, genau. Hau das Intro raus.
Haltlose Thesen.
So, ja, haltlose Thesen. Wer es nicht kennt, ist selbsterklärend. So. Meine erste haltlose These ist, ich weiß, woher das Wort Wecker kommt. Und zwar ohne zu googeln. Das ist nämlich vom Wort Wachklingler gekommen. Und der Wachklingler, der dich wachklingelt, wurde irgendwann als WK bezeichnet und deswegen heißt es Wecker.
Wäre es nicht ein Wackli?
Nee, es sind nur 2 Buchstaben. WK.
Ach so.
Wachklinger. Das kann man doch nicht aussprechen. Wachklingler. Deswegen, ich mach mal den WK auf 6. Ah, WK? Meinst du Wecker? Boah, ihr nennt jetzt Wecker? Geil, okay. Bin ich an Bord.
Okay, ist das gefact-checkt oder hast du dir selber ausgedacht?
Nö, aber schau, du weißt es nicht, also kann es ja so schlecht die These nicht sein.
Nee, ich finde die wirklich nicht schlecht.
Ja, ich glaube, aber es ist kompletter Bullshit. Also,
okay. Es kommt wahrscheinlich irgendwie aus so einem altdeutschen.
Ja, weißt du, was auch altdeutsch ist? Dirten.
Ja. Er ist aber hängen geblieben. Okay, haltlose These 2. Die erste ist schon mal approved.
Okay, haltlose These 2 ist, also früher, so im London, aus der Zeit, wo Gangs of London spielt.
Wann spielt das?
Ja, sagen wir mal 17. Jahrhundert. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Gangs of London halt.
Das
alles
kommt mir
so
früh vor.
Früher war alles in Sepia-Farben in der Zeit.
Ja.
So. Und da hatten ja alle Schiebermützen auf. Weißt du, was eine Schiebermütze ist? Kannst du es vorstellen so?
Ja, aber das war niemals 17. Jahrhundert.
Darum geht's doch gar nicht, Mann.
Okay, ja, ich weiß, was eine Schiebermütze ist.
Schön, freut mich. Mein Opa hat auch eine Schiebermütze. Aber abgesehen von meinem Opa, also ist ja heutzutage, also früher so, da hast du so die Gangs gehabt und alle so mit Schiebermützen, stehen so an der Ecke, haben so einen Grashalm im Mund oder so, keine Ahnung. Und denkst du so, fuck, die haben Schiebermützen auf, die sehen gefährlich aus, sind bestimmt bei einer Gang. Heute, wenn jemand eine Schiebermütze aufhat, ist das die letzte Person, vor der du Angst haben musst.
Das stimmt, ja.
Ich habe letztens so einen Justus gesehen mit so einem karierten Hemd und so einer Weste drüber und so einer Schiebermütze. Ich dachte mir so, oh, warum haben nicht alle Leute Spiegel zu Hause?
Ja doch, ich glaube vor solchen Justen?
Justen denn?
Vor Houston muss man schon ein bisschen Angst haben. Die machen, also die fügen dir keinen körperlichen Schmerz zu, aber
die verklagen dich ganz schnell.
Die verklagen dich und die verändern das System insoweit, dass du auf jeden Fall drunter leiden wirst.
Es gibt auch keinen Justus, der nicht im Elitensystem schon geboren wurde.
Ja. Und davon profitiert. Und Tendenzen hat, die FDP zu wählen.
Jeder Justus hat im Geburtsrecht stehen, BWL studieren zu dürfen.
Ja, ich glaube auch. Fast zu müssen. Ich glaube, Justus sein kommt auch mit einer Pflicht. Und das ist BWL. Du kannst aber, wenn das wirklich, also du musst es wahrscheinlich ausführlich darlegen, warum du sagst, du kannst BWL nicht machen, das geht irgendwie nicht, du willst es nicht, dann geht Jura.
Ich glaube, es ist
und
sogar
vielleicht anders. VWL.
Ja, es ist, ich glaube sogar, dass es so nochmal so Abstufungen gibt. Es gibt so den Standard-Justus, der ist dann bei BWL. Dann gibt es so den Super-Justus. Und dann gibt es noch den, was ist die Steigerung davon? Mega-Justus. Und ein Mega-Justus ist dann schon bei Jura.
Und macht dann so Unternehmensfusionen. Also der setzt sich nicht für die kleinen Leute ein, auf jeden Fall. Der hat mit
Sicherheit nicht.
Der hat die ganz Bösen an seiner, in seiner Mandantschaft.
Philipp Justus hasst kleine Leute.
Ja.
Der macht mit Absicht, also das ist ihm persönliches Anliegen, dass Justus gegen kleine Leute arbeitet.
Justus sind kleine Leute nicht klein genug.
Ja. Den nimmt er noch den Hut weg, weil die sind so klein mit Hut.
Und Justus packt seinen 911er auf dem Fahrradweg. Nicht, weil sonst kein Parkplatz frei wäre, sondern einfach, weil er aus Prinzip.
Ja, das. Aber ja, doch, bin ich dabei. 911er oder BMW? Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass BMW, also ich weiß nicht, irgendwie in den letzten Jahren, bei mir zumindest, das Image bekommen hat, dass den nur Arschlöcher und Proleten fahren.
Ja, safe. Die haben noch nie in ihrem Leben geblinkt. Der Mindestabstand, den sie halten, ist 0,3 Zentimeter.
Ich habe das heute erst erlebt, dass wieder ein BMW-Fahrer, der ist mir erst nah aufgefahren, dann kaum bin ich rechts rüber, hat der also Kickdown gemacht, rast an mir vorbei, dann fährt er rüber, ohne zu blinken, der hat sich verhalten wie ein Arschloch einfach und dann stand hinten, das passt zu diesem Motto noch, war das Auto so foliert mit, ich glaube es war Thai Kickboxen Studio Karlsruhe. So. Ja. Also, nee.
Und auf Landstraßen überholen die immer erst, wenn sie nichts sehen.
Oh, ja.
Da hatte ich letzte Woche einfach zwei so Erlebnisse, auch beide Male BMW. Und einmal war es so knapp vor dem Unfall, aber er musste ihn einfach pushen, dass er da irgendwie drei Autos überholt und um danach halt beim nächsten Auto hängen zu bleiben, weil es war einfach fucking Feierabendverkehr auf einer Landstraße. Es dauert halt, keine Ahnung, deal with it. Und nee, er musste irgendwie eine Linkskurve in den Wald überholen, auf einmal steht so ein VW-Bus vor ihm. Und mit stehen meine ich auch 100 fahren.
Ja,
und das heißt, man kommt sicher mit 200 km/h entgegen. Und dann hat er sich da irgendwie noch reingequetscht und alle mussten ultra bremsen und es war echt gefährlich und ich war mir nicht mehr so sicher, wie Erste Hilfe geht und ich bin froh, dass das nicht passiert ist. Aber
was hat man denn davon? Was hast du davon, wenn viele, du siehst, hier ist eine einspurige Straße. Jetzt stell dir mal vor, da sind 50 Autos vor dir, so. Und ihr fahrt alle so in Kolonne und dann fängt einer an, immer so zwei zu überholen. Immer weiter, zwei zu überholen. Du sparst dir in Summe vielleicht 5 Minuten maximal.
Nicht mal.
Nicht mal.
Und riskierst dafür dein Liter Leben. Sprit, riskierst nicht nur dein Leben, das wäre mir noch scheißegal, offensichtlich. Sondern auch das Leben der anderen.
Sorry, BMW-Fahrer ist das Leben der anderen, aber egal. Es geht ja nur um seins. Und nicht mal das berücksichtigt er in dieser Rechnung. Also wirklich, nee. Also, da fehlt mir jegliches Verständnis, wie jemand so, der hat ja gar keine Relation im Leben. Dem fehlt ja jeglicher Bezugspunkt, dass das Risiko, was er dafür eingeht, in keinster Relation zum Ertrag steht.
Und du weißt genau, dass das die Person ist, die danach am Tisch sitzt und von sich erzählt, sie sei ein guter Autofahrer.
Ja.
Das sind immer die Personen, die von sich überzeugt sind, sie sind die perfekten Autofahrer, die so Überholmanöver machen, wo du denkst, Alter, das ist gerade, dass du nicht tot bist, war einfach ganz allein Glück. Das hatte mit Skill nichts zu tun, du hattest gerade einfach nur Glück.
Ja, ich weiß auch nicht, was Ich habe letztens ein Video gesehen, ich vermute, es war ein BMW. Von der Form her würde ein BMW passen, war so ein Fahranfänger. Und der war einfach viel zu schnell, ist der auf den Kreisverkehr zugefahren und fährt einfach so drüber, hebt so leicht ab und fährt wem anders Vollgas in die Seite und steigen so 4 Jugendliche aus dem Auto aus. Und ach, warum, also Leute, wirklich im Ernst,
einfach mal
seid doch einfach lieb. Entspannt euch mal, ja. Ich bin, weißt du, was für mich das Schönste ist? Schweizer Autobahn, rechte Spur, wenn kein LKW kommt, alle fahren 120, dann kommt mal ein LKW, du musst nicht links in den Spiegel gucken und hoffen, dass nicht einer mit 200 anbrettert, sondern du blinkst, fährst raus, weil, also du guckst trotzdem, aber es ist ja nie jemand schneller als diese 120, vielleicht mal 4 km/h oder so, oder ein Deutscher, aber es ist
ein Deutscher keiner, mit einem sehr großen Portemonnaie und einem Zweitwagen.
Ja, aber es ist wirklich gut. Es funktioniert. Ja. Geschwindigkeitsbegrenzung ist der Deal. Du bekommst auch, das ist stressfreier, du kommst viel besser durch und es passieren weniger Unfälle.
Ja, auf jeden Fall. Es ist deutlich entspannter.
Ja. Gut.
Witzigerweise aber hier, wenn so temporär die Geschwindigkeit begrenzt ist, hat es gar nicht den Effekt, den es hat, wenn du einfach so ein generelles Tempolimit hast. Weil es gibt dann trotzdem Leute, die halt einfach sagen, ja, fuck it, ich fahre 150. Dann hast du links die LKWs, die fahren natürlich 80 oder 90.
Nee, aber das liegt an den Strafen, dass sie zu niedrig sind. In der Schweiz
ja, sind die halt so hoch, dass sie überwacht werden. Also ich habe noch nie einen Blitzer auf einer Autobahn gesehen.
Ja, genau, und es wird auch nicht überwacht.
Mal auf einer Baustelle, aber so.
Ja. Nee, da das stimmt. Ja, okay. Dann zur dritten haltlosen These.
Mhm.
Das dümmste Sprichwort, das es im deutschsprachigen Raum gibt, ist, was man hat, das hat man. Das hat ja nicht mal eine Bedeutung.
Ja, aber es ist doch 100% wahr. Dann kann es ja so dumm nicht sein.
Ja, okay. Dann kannst du ja, also alles, was wahr ist, mache ich zum Sprichwort, oder was? Was man hat, das hat man.
Wenn es gut klingt.
Feuchte Hände sind eklig. Geiles Sprichwort. Gut.
Nicht immer.
3 Tage duschen und es riecht nach Funky. Sprichwort. Ja. Du musst doch irgendeine Lehre vermitteln. Ja, was man hat, das hat man. Ich habe darüber wirklich nachgedacht, was man hat, das hat man. Und dachte mir so, was will mir das eigentlich sagen? Ja, und jetzt erklär du mir das Sprichwort.
Also zum einen ist es, wenn du zum Beispiel, du bist bei Wer wird Millionär.
Nein, ich will kein Beispiel, wo du es einsetzt, sondern was bedeutet das?
So eine Absicherungsstufe zu erreichen. Oder wenn du sagst, okay, bei einer Gehaltsverhandlung,
das ist eine Rechtfertigung,
nimmst du noch mal irgendwas mit?
Was?
Wenn du irgendwie noch mal sowas on top kriegst. Und es mitnimmst auch unter vielleicht
ins Maul.
Ja, ungefähr so. Das ist ein gutes Ponto. Ja.
So ein bisschen artverwandt.
Nur, dass es bei was man hat, das hat man nicht zwangsweise geschenkt sein muss.
Ja, und ist es ein bisschen so. Ja, aber.
Kann man auch mal was gefunden haben, zum Beispiel. Liegt einfach so ein Honey auf der Straße, nimmst mit. Was man hat, das hat man.
Ja, und würdest du
das Honey ist fast lassen? So viel, 10 Cent. Sagen wir so 10 Cent. Da kann man das, da passt das gut.
Okay.
Weil 10 Cent kann man auch mal liegen lassen.
Ja, alles, was nicht Kupfer ist, oder? Nimmst du mit?
Ja. Ich würde so ab. Ich glaube, ab 50 Cent würde ich aufheben, auf jeden Fall.
Okay. Weißt du, was in der Schweiz strange ist? Ich glaube sogar, die kleinste Münze, die sie haben, ist ein halber Franke. Aber der 20 Rappen ist größer als der halbe Franke.
Weird.
Das ist richtig weird. War ich auch voll überrascht. Aber ja, das ist nicht geordnet nach Wert, Größe nach Wert, wie auch immer.
Aber ist bei uns nicht auch 50 Cent größer als ein Euro?
Also auf jeden Fall, das 50 Cent Stück ist zu groß.
Ja.
Sind wir uns einig.
Der Euro hat eine schöne Größe.
Ja, der Euro und zu 2 Euro ist auch ein gutes Verhältnis. Haben sie gut gemacht.
Ja.
Aber Thema Geld, da sind die Schweizer einfach next level, muss man wirklich sagen. Die Schweizer, die Geldscheine in der Schweiz sind so schön. Also wirklich, das ist, die sind einfach geil. Die sind richtig, richtig schön. Und bei uns, so, der 5-Euro-Schein, der häufigste Schein, lass uns den doch grau machen. Was?
Ja, dann haben die Leute eine Motivation, sich zu den schönen Scheinen hochzuarbeiten.
Ja, okay, das ist ein Argument. Lass mal den 200-Euro-Schein dann so regenbogenfarben.
Ja, es gibt ja so eine Special Edition vom 200-Euro-Schein.
Boah, das wäre eigentlich schon cool irgendwie. Und es gibt so, sagen wir mal, einen 2500-Euro-Schein, davon gibt es aber nur 100 Stück.
Ja. So kannst du dann ein bisschen Bargeld aus dem Verkehr ziehen.
Stimmt, das ist ja gar nicht so blöd eigentlich, denn dann liegt es so weg.
Das ist so ein Sammlerding. Und dann wird der irgendwann für 10.000 Euro verkauft.
Aber du ziehst es ja nicht wirklich aus dem Verkehr, weil du ja das auch vielleicht online bestellen kannst? Oder musst du dafür dein Bargeld eintauschen?
Nee. Aber den gibt ja keiner aus. Beziehungsweise nimmt ihn auch keiner an.
Das ist ein anderes Thema.
Kannst du nicht dein Mac-Menü mit einem 2.500-Euro-Schein bezahlen, den davor noch nie jemand gesehen hat, der nicht auch in deiner weirden Geldsammelbubble ist. Aber es fehlt ja auch zum Beispiel immer noch Milliardensummen an D-Mark.
Ist auch verrückt, oder? Wo sind die?
Safe kaputt gegangen, glaube ich. Also bestimmt haben sie ein paar Sammler haben noch was. Aber safe liegen die irgendwo im Müll.
Hast du schon mal Geld weggeschmissen, weil es kaputt war?
Nee, aber einfach aus Versehen oder so.
Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, oder ob das irgendwo vergraben ist und dann haben die Leute es nicht wiedergefunden und so. Viele Leute haben früher Geld. Ja, genau. Viele Leute haben früher Geld vergraben.
Ja, wenn man den Banken nicht traut.
Ja, das könnte ja wiederkommen jetzt.
Könnte wiederkommen. Ja, aber jetzt ist ja die Schuldenbremse. Es regt mich so wahnsinnig auf. Jetzt hat einfach Friedrich fucking Merz. Wie lange ist die Wahl her? Eine Woche? Zwei Wochen.
Ja, und zwei Wochen.
Die ganze verfickte Wahl ist er dahergegangen und gesagt, ja, die Schuldenbremse, die muss auf jeden Fall bleiben und das ist ein Ausgabenproblem. Die ganze vorherige Regierung ist gescheitert wegen der verfickten Schuldenbremse, weil die CDU gesagt hat, nee, wir ändern das Gesetz nicht mit. Das heißt, die Zweidrittelmehrheit fürs Grundgesetz gab es nicht. Die FDP ist aus der Regierung raus wegen der Drecksschuldenbremse. Jetzt ist Friedrich Merz, zwei Wochen lang hat er jetzt die Wahl gewonnen und sagt, ja, wir haben eigentlich gar kein Geld. Und alles ist kaputt, wir brauchen irgendwie Geld für Infrastruktur und irgendwie für eine vernünftige Verteidigung. Jetzt müssen wir die Schuldenbremse ändern. Jetzt verhandeln die hier gerade über die Schuldenbremse und ändern die. Aber Deutschland hat einfach ein komplettes Jahr verloren, wo man was hätte machen müssen. Also mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar 3 Jahre. Und wegen irgendwelchen so parteipolitischen Spielchen, um die Regierung zu scheitern zu lassen, um sich dann selber wählen zu lassen, um dann das Gleiche zu machen. Es ist doch, kann irgendeine Partei einfach mal auf Deutschland schauen, anstatt auf ihre eigenen Scheißspielchen? Das ist mir doch fucking egal, ob du von der CDU bist oder von Grünen oder was auch immer. Ich will einfach, dass dieses Land funktioniert. Dass ihr da irgendwie eure komischen Vereinsmeiereien da macht, um irgendwelche Wählerstimmen zu kriegen. I couldn't care less. Ich will einfach, dass das Land funktioniert.
Ja, und das ist doch ein Zeichen dafür, dass Politiker einfach so weit weg von dem normalen Leben eines Normalsterblichen sind. Die haben nie, die standen nie als Jugendlicher irgendwo an der Kasse und haben so einen scheiß Ferienjob gemacht, haben danach eine Ausbildung gemacht, dann mal irgendeinen Job gearbeitet, der scheiße war, auf dem Arbeitsmarkt gestruggelt. So, die haben noch nie Probleme gehabt, wie es normale Menschen haben. Und die scheißen, also sorry, dass ich das so sage, aber es kommt einem so vor, als wenn sie doch generell darauf scheißen, was der Mensch, der Bürger an sich eigentlich braucht und möchte. Es geht doch nur darum, selber Macht und Einfluss zu haben, als Einzelner in der Politik, wie auch als Partei.
Komplett.
Und so kann doch kein Land funktionieren. So kannst du kannst mir nicht erzählen, dass so auf Dauer irgendwas, und es funktioniert ja auch nichts. Deutschland, das klingt so hart, Mann, aber Deutschland geht doch aktuell den Bach runter. Ich höre hier, wie die Schweizer über Deutschland reden, und es ist so, als, also, das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber die sagen auch, es ist schon krass, was in Deutschland so passiert. Sowas sagen die. Und da geht es nicht nur darum, dass die AfD immer stärker geworden ist.
Ja, wir schießen uns gegenseitig selbst ins Knie die ganze Zeit. Und
weißt du, was krass ist? Philipp, weißt du, was krass ist? Die Zahlen, also Deutschland macht, gut, ich muss sagen, da weiß ich jetzt nicht genug Insights zu, aber einfach nur mal eine Zahl, zwei Zahlen habe ich für dich. Letztes Jahr hat die Deutsche Bundesbank einen Verlust gemacht von 19,8 Milliarden. Die Schweizer Nationalbank hat einen Gewinn gemacht von 80 Milliarden.
Aber to be fair, es war das erste Jahr seit, ich glaube, knapp 40 Jahren, dass die Deutsche Bundesbank überhaupt Verlust gemacht hat. Und du kannst Schweiz und Deutschland nicht vergleichen. Die Schweizer sind 11 Millionen oder so. Auf einer Fläche von, was weiß ich, wie viel Quadratkilometer. Und Deutschland ist fünfmal so groß mit 82 Millionen Leuten. Es ist eine ganz andere Dimension. Du kannst das nicht auf die gleiche Art und Weise managen. Deswegen kannst du auch nicht, und es stehen zu viele andere Prinzipien dahinter, um die Geldpolitiken zu vergleichen von den beiden Ländern. Du kannst es nicht gleich machen. Das heißt, der Vergleich, außerdem eine Bundesbank ist ja, hat auch nochmal
einen Job. Ich weiß auch nicht, ob das ein großer Indikator für irgend sowas ist.
Die Bundesbank gibt praktisch das Geld, das sie von der Europäischen Zentralbank bekommt, an Deutschland weiter, beziehungsweise da an die Banken weiter. Also die Banken leihen sich ihr Geld, das sie in Umlauf bringen, leihen die sich bei der Bundesbank, die kriegt es von der Europäischen Zentralbank, weil Deutschland ja kein eigenes Geld herstellt. Was ja auch schon ein Unterschied zur Schweiz ist, die ja mit der Schweizer Bundesbank das Geld selber produziert.
Das bedeutet aber im Prinzip, dass die Banken in Deutschland mehr Geld von der Bundesbank bekommen haben, weil die ja bei einem Kredit, den sie rausgeben, das ja als Minus reinschreiben, schätze ich mal.
Nee, weil da kriegen sie ja dann Geld zurück. Also das ist ja ein verkauftes Ding. Das Problem sind, glaube ich...
Wie macht denn eine Bundesbank Plus und Minus dann?
Zum einen haben die natürlich einen eigenen Verwaltungsapparat, den die betreiben müssen. Der kostet Geld. Und dann ist es, glaube ich, wenn sie ihr Geld nicht loswerden oder so. Also wenn zu wenig Investitionen abgerufen werden, ich weiß es nicht genau. Aber funktioniert, glaube ich, ein bisschen anders als eine normale Bank. Aber ich bin, wie gesagt, nicht so gut in Volkswirtschaft.
Funktioniert mit Sicherheit anders als eine normale Bank. Aber 19,8 Milliarden Verlust klang für mich erstmal so, uff, okay. Es ist schon mal gut zu wissen, dass es die letzten Jahre jetzt nicht so schlimm war. Aber
es ist auch jetzt nicht so mega schlimm. Also viel davon sind irgendwelche... Ich habe den Artikel dazu gelesen, fand es danach nicht so schlimm, aber ich weiß nicht mehr genau, worum es ging.
Ja gut, aber so, ja okay. Letztendlich muss man da wirklich, glaube ich, ein ganzheitliches Bild zu haben, aber einfach so klingt die Zahl, finde ich, für mich schon krass, muss ich sagen.
Das. Ja, aber auch wenn man den gesamtdeutschen Haushalt sieht, dann sind ja, was waren es, 19 Milliarden, sind auch nicht so viel. Aber ja, jetzt wird die Schuldenbremse gekippt und es gibt irgendwie ein Sondervermögen für ein, ich glaube, 300 Milliarden oder so soll es geben.
Ja, da sind ja schon andere Summen nochmal, klar.
Ja. Und das ist ja nur eine Aufstockung, das heißt, das normale Budget ist nochmal ein anderes. Deswegen, Deutschland ist halt deutlich, deutlich größer, mit einer deutlich höheren Wirtschaftsmacht, die auch Investitionen braucht und irgendwie gemanagt werden will. Deswegen kann man es nicht eins zu eins mit der Schweiz vergleichen.
Nein, du kannst es nicht vergleichen.
Hat die Schweiz viele gute Ideen, zum Beispiel das Rentensystem oder so, wo man sich inspirieren lassen kann.
Ja, oder wenn du die Inflationsraten vergleichst.
Auch wieder schwierig als Deutschland, weil du ja mit dem Euro eine europäische Währung hast, die du selbst nicht kontrollieren kannst, sondern nur als Europäische Union. Und du hast da halt so viele Länder im Pott, die eigentlich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation und Wirtschaftspolitik, die sie machen, unterschiedliche Umgangsweisen mit Währungen bräuchten. Und für Deutschland ist zum Beispiel ein starker Euro extrem wichtig, weil die halt viel exportieren. Und andere Länder, die eigentlich Importländer sind, so wie Griechenland zum Beispiel, für die wäre ein abgeschwächter Euro viel praktischer. Und deswegen bist du immer in so einem Mittelding, wo es für keinen so richtig passt. Beziehungsweise einfach nicht so perfekt zugeschnitten sein kann, wie wenn du halt deine eigene Währung hast. Dafür sparst du dir halt viele Umrechnungskurse, weil du halt an deine europäischen Partner ohne Währungsverluste verkaufen und kaufen kannst. Mhm. Plus der Euro ist in so einem großen Umlauf, dass er einfach auch eine Weltwährung ist. Und es gibt jetzt dadurch, dass USA aktuell halt einfach in schwierigen Fahrwässern ist, gibt es jetzt viele globale Handelswege, die mittlerweile auf Euro umgestiegen sind von Dollar, weil sie einfach einen stabileren Background haben wollen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also auf Schweizer Franken umstellen.
Auch nur möglich. Aber es ist halt auch risky, weil es ist halt ein kleines Land.
Ja, das ist schon.
Und vor allem ein kleines Land, wo es auch noch Volksentscheide auf Landesebene gibt. Das finde ich ja sowas von gruselig. Das würde ich mir auf keinen Fall abschauen wollen. Aber nicht, Großbritannien hat das ja auch.
Ja, klar kann man jetzt wieder sagen, dass ja so die Masse an Menschen ist dumm.
Will ich? Nein, ich glaube, das ist der Fehler, den ich nicht machen wollen würde. Also ich glaube nicht, dass die Masse an Menschen dumm ist. Ich glaube, die Masse an Menschen ist nicht gut informiert und dadurch ein krasses oder ein leichtes Opfer für Populismus. Mhm. Und es ist halt voll einfach, wenn du irgendwelche Medien in deiner Gewalt hast oder populistisch aktiv sein kannst, eine Meinung zu machen in Deutschland oder in egal wo.
Also ich,
und deswegen finde ich es einfach gefährlich.
Definiere in dem Kontext dumm als dumm ist vielleicht das falsche Wort. Man muss halt, wenn du irgendwo mitreden willst, dann musst du wahrscheinlich einfach eine Meinung haben, eine eigene und nicht eine aufoktroyierte.
Und ja, du brauchst halt eine informierte Meinung, finde ich.
Ja gut, aber jetzt kannst du natürlich auch zwei Personen dieselbe Informationen geben und die haben zwei komplett verschiedene Meinungen.
Dann ist das okay. Das würde ich nicht anzweifeln, weil das wäre der Idealzustand, dass jeder kann sich vollumfänglich mit dem Thema auseinandersetzen, kriegt eine neutrale Meinung und kriegt eine neutrale Informationsquelle und kann sich dann seine eigene Meinung bilden und darauf basiert eine Stimmabgabe. Dann wäre ich voll dabei, weil dann hast du ja wirklich den Willen der meisten. Aber das ist ja nicht der Fall.
Das ist nicht der Fall, das stimmt.
Sonst kannst du mir nicht erklären, dass eine 20% AfD zustande kommt.
Es ist halt auch, die Leute genauso wie es bei mir zwangsläufig auch manchmal der Fall ist, kriegen gewisse Sachen ja auch nur über zum Beispiel ihren Social Media Stream zugespielt. So, ich bin
oder über jetzt, uns.
Oder bei uns, ja. Auch komplett wertfrei natürlich. Wir haben, wir sind ja als jemand, der quasi eine öffentliche Stimme verkörpert, auch wenn es vielleicht nicht so viele Leute hören, aber nichtsdestotrotz sind wir auch nicht neutral. Und, und das ist auch, schau, wir haben ja auch keine böse Absicht, irgendwelche Nachrichten oder Geschehnisse dann in ein gewisses Licht zu rücken. Das ist ja gar nicht unsere Absicht, aber wenn du mit jemandem über etwas redest, es kann auch sein, dass wir beide sind jetzt Arbeitskollegen und jemand hört in der Mittagspause unser Gespräch mit oder wir sitzen in Hörweite und schon hast du die Meinung von jemand anders beeinflusst und in einem privaten Umfeld wäre das ja nochmal eine intensivere Wirkung, weil du dann gar nicht das Gefühl hast, dass du quasi von einem, ich sag mal, Sendenden aus beeinflusst wurdest, der in dem Moment weiß, dass er sendet an potenziell viele. Die Leute hören uns und wissen quasi, okay, die wissen gerade, was sie tun. Sie wissen, dass das potenziell viele Leute hören. Also vielleicht haben sie auch im Hinterkopf eine gewisse Meinung quasi raus in die Welt tragen zu wollen, um halt ihre Weltanschauung quasi oder für eine bessere Welt zu sorgen, die sie, wie sie halt in ihren Augen wäre. Und so in einer gewissen Form ist das ja auch so, aber in einem privaten Umfeld zum Beispiel, da ist es dann so nicht der Fall. Also weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja. Ich glaube, on top kommt halt auch noch dazu, dass die Meinungen, die man so zugeliefert bekommt durch Social Media und so weiter, wenn man die nicht fact-checkt, aber weitererzählt, dann hast du ja, also wenn du mir was erzählst, dadurch, dass ich dich mag und wir befreundet sind, hat dein das, was du mir erzählst, hat für mich einen extrem hohen Wahrheitsgehalt, einfach weil ich dir vertraue. Und es wird einfach automatisch zu einer vertrauenswürdigen Information dadurch, dass du es mir erzählst, dass du aber die Information bekommen hast auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht vertrauenswürdig ist, spielt dann schon keine Rolle mehr.
Genau.
Und deswegen funktioniert es ja so mega gut, dass man halt irgendwie auf Social Media irgendwie eine Scheiße postet, einer erzählt es weiter, der nächste erzählt es irgendwie nochmal weiter und auf einmal ist die Quelle schon komplett egal. Und es ist halt ein Fakt, der erfunden wurde.
Ja, vor allem, ja, Social Media, ich sag's immer wieder, man, Social Media ist einfach für unsere Gesellschaft so ein krasses Gift. Und ich, Mann, ich wünschte, man hätte irgendwie eine Idee, was man machen kann, aber es ist außer Kontrolle aus meiner Sicht. Und das ist schon seit langer Zeit. Und jetzt werden halt die Konsequenzen immer deutlicher. Und ja. Und wenn sich daran nicht irgendwann was ändert, dann werden die bösen Menschen auf diesem Planeten immer mächtiger und die Gutgläubigen immer verrückter.
Ja. Ja, ich finde, man sieht es krass mit, was einfach in den USA passiert. Und ich meine, Donald Trump ist 40 Tage im Amt oder jetzt 43. Und es ist schon so viel Scheiße passiert. Ich meine, der hat die Leute freigelassen, die da den Kongress gestürmt haben bei seiner ersten Wahlniederlage. Der hat irgendwie Zelensky da beleidigt vor laufender Kamera. Der hat Zölle eingeführt zu Kanada und Mexiko unter der Begründung, dass es ein Notstandsding ist, weil sie eine Fentanyl-Krise haben, weil so viel Fentanyl aus Kanada in die USA kommt. Und dann hat ein Journalist nachgefragt, ja, wie viel war es denn? Und dann turned out, es waren 40 Kilo, die im letzten Jahr gekommen sind. Also ein Handgepäckskoffer voll. Deswegen gibt es jetzt 20% Zölle. Noch dazu hat er die komplette Presse, die aus dem Weißen Haus berichtet, austauschen lassen, sodass da jetzt nur noch irgendwelche superrechten Influencer und Medien drin sitzen. Es ist, was in den USA, das ist wirklich 1:1 nach Lehrbuch, wie baue ich einen autokratischen Staat auf.
Ja.
Und ich hoffe, dass die da irgendwie einen Weg rausfinden, aber das wird richtig krass noch.
Ja, das ist es ist eine ziemlich problematische Situation und mitunter Schuld daran, was heißt Schuld, aber ein ganz krasser Katalysator sind einfach, also nicht das Internet per se, sondern soziale Medien, wirklich.
Ja, es ist wirklich, man darf nicht unterschätzen, welche Macht Medien haben. Und deswegen ist es so ultra wichtig, dass wir sowas haben wie ARD, ZDF und alles, was damit dranhängt und diese GEZ-Zahlen, weil es einfach ganz klare Regeln gibt, was die dürfen und was nicht und was sie zu repräsentieren haben und wie politische Bildung funktioniert. Und es ist auch ganz klar, dass es im Interesse von AfD ist und so weiter, diese Medien irgendwie denunzieren, danke. Und irgendwie runterzumachen und da die Glaubwürdigkeit anzuzweifeln. Das sieht man an allen Ecken und Enden, dass ARD und ZDF irgendwie zur linksgrün versifften Lügenpresse gemacht werden, was absolut nicht der Fall ist. Aber das sind die Pfeiler, die extrem wichtig sind und die man sich kümmern muss. Und es wäre ein großer Fehler, jetzt die GEZ zum Beispiel abzuschaffen. Um wenigstens eine neutrale Quelle zu haben.
Ja, wobei ich finde, ich möchte nicht so weit gehen und sagen, dass staatliche Medien neutral sind.
Das ist aber der Fehler, den man macht. ARD, ZDF sind genau nicht staatlich. Das ist genau der Punkt von diesen Rundfunkhäusern, dass sie nicht staatlich sind. Sie sind bezahlt durch die Menschen. Und deswegen zahlen wir die GEZ, damit der Staat da keinen Einfluss drauf nehmen kann und auch keine Unternehmen da Einfluss drauf nehmen können. Das ist rein finanziert durch den Bürger und es ist Fernsehen für die Bürger. Und es soll das komplette Bild in der Gesellschaft widerspiegeln. Und deswegen ist es auch völlig okay, wenn man das schaut und sich denkt, Alter, was ist das für eine Scheiße? Weil ich schaue mir auch die Leute an und denke mir, ey, was ist das für eine Scheiße? es muss einem nicht alles gefallen, was da drin passiert und was man da geliefert bekommt, aber dass es das gibt, ist enorm wichtig.
Also von der Grundidee finde ich es absolut richtig, aber nichtsdestotrotz, und das hörst du jetzt wahrscheinlich nicht gerne, weil da stimmst du mir nicht zu, aber ich muss einfach sagen, dass gerade in der Zeit, wo Corona war, hatten die Nachrichten immer, finde ich, einfach wie Geschmäckle, sagt man, glaube ich, in Baden-Württemberg. Und ich fand es oftmals einfach nicht neutral berichtet, muss ich sagen.
Ich glaube, es war auf der... Ich glaube, während Corona wurden viele Fehler gemacht, aber die basieren einfach darauf, dass noch niemand in der Situation war davor.
Ja, mit Sicherheit, das ist muss ja Mitgrund sein. Wer würde denn behaupten, ja, jeder muss da perfekt mit umgehen. Auch die so Politiker und so haben sich auch, sag ich mal, merkwürdig verhalten oder nicht merkwürdig, sondern einfach halt Fehlentscheidungen getroffen, weil alle irgendwie Panik hatten und so. Ist ja auch klar, ist doch menschlich.
Ja, und dann fand ich es eigentlich schon gut, dass sie gesagt haben, okay, dann hören wir primär auf Aussagen der Wissenschaft, die auch gestimmt haben. Also ich würde nicht sagen, dass das falsch war, was sie gesagt haben, sondern ich glaube nur, dass man im Nachhinein es hätte nicht so dramatisch umsetzen müssen. Also du hättest keine Schulen zumachen müssen, du hättest keine Kindergärten zumachen müssen.
Ja, die wurden ja nicht von der ARD geschlossen oder so. Also
nein, natürlich nicht, aber es wurde schon... argumentiert, dass das vernünftig ist.
Es war schon eine kollektive Überforderung in der Gesellschaft und zur Gesellschaft gehören halt die Medien und gehören die Politiker dazu. Und ich glaube schon, dass für die Kredibilität der Medienhäuser, die eben durch die GEZ finanziert sind, hat dem Ganzen nicht gut getan, diese Phase.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass sie da viele, viele Leute verloren haben.
Ja. Hey, aber weißt du, dafür gibt es ja uns.
Genau. Ihr könnt gerne 17,50 Euro oder was auch immer die GEZ aktuell ist im Monat überweisen. Wir freuen uns. Aber neutral werden wir trotzdem nicht.
Das war nicht für jedes Gerät irgendwie. Also ich habe ein Tablet, Nee, ich kann das nicht alles auflisten jetzt.
Pro Haushalt.
Okay. Also ich meine, man musste irgendwo mal bei sowas, vielleicht war das auch wegen Selbstständigkeit, mal die Geräte angeben. Oder ob man ein Auto hat und so.
Das war ganz früher, musste man das mal machen. Da musste man irgendwie nachweisen. Also da konntest du dich von der GEZ befreien lassen, wenn du nachweisen konntest, dass du kein Gerät hast, das es empfängt.
Ah ja.
Okay. Aber dadurch, dass du mittlerweile alles im Internet empfangen kannst und niemand davon ausgeht, dass du kein Internet hast.
Ja.
Geht's einfach jetzt pro Haushalt.
Da geht's einfach pro Haushalt. Ja, es tut mir auch echt leid, wenn ich manchmal so Halbwahrheiten hier ausspreche. Ich muss sagen, ich bin bei weitem nicht so gut über politische Themen oder gesellschaftliche Themen in der Tiefe informiert wie du. Deswegen ist es auch gut, wenn du dann da nochmal aufklärst.
Ich bin auch nicht bis im Detail drin. Aber es macht einfach Spaß, das ist so ein kleiner...
Dich interessiert es halt mehr.
Ja.
Und mich fucken halt gar nicht mal die Abläufe per se ab, sondern der Outcome von vielen Sachen fuckt mich einfach so ab, dass ich will mich nicht aufregen. Ich möchte mich nicht aufregen über Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe. Und deswegen ist es out of my radar. Ich möchte davon nichts hören. Und deswegen bin ich auch wirklich schlecht informiert in manchen Sachen. Ich weiß, dass es scheiße ist, weil genau so fängt es ja an mit Fehlentscheidungen treffen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich zumindest bei Medien zum Beispiel, wenn ich jetzt auf, sagen wir mal, Instagram bin oder so, vielleicht liegt es auch daran, dass wir damit irgendwie mehr aufgewachsen sind als eine ältere Generation, aber ich kann, wobei es eigentlich nur die ältere Generation betrifft, aber ich kann Fake News unterscheiden von normalen News. Ich merke an dem Ton, an der Machart von einem Post, das ist unglaubwürdig. So zumindest traue ich mir das zu. Oder dass ich nicht mich von moralisch fragwürdigen Absendern irgendwie manipulieren lasse, weil ich eine gestandene Meinung habe und ein Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, wie beschreibt man das jetzt? Ich glaube, ich habe eine anständige Moral ausgebildet oder Ethik oder so, die mich schon davor abhält, davon abhält, irgendwie in eine rechte Richtung zum Beispiel abdriften zu lassen aufgrund von Nachrichten und Medien und sowas. Selbst wenn ich kritisch bin.
Ja.
Und deswegen, ja, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Das war so ein langer Satz jetzt.
Was ich dazu empfehlen kann und vielleicht noch zum Abschluss ist, von dieser Woche, also wenn ihr das hört, von letzter Woche, die ZDF Magazin Royal, also die Böhmermann-Folge, da geht's um, wie Medien Meinung bilden und um diesen Teufelskreis eigentlich, also zum Beispiel bei der Asylpolitik, dass man sagt, okay, die Medien berichten über die Migrationsdebatte, weil es so viele Leute beschäftigt und es beschäftigt dann aber so viele Leute, weil die Medien die ganze Zeit darüber berichten. Das heißt, du endest in einem unfassbaren Teufelskreis und es geht immer nur um Migration, aber eigentlich betrifft es keinen. Und die ganzen Themen, die wirklich relevant wären, wie, keine Ahnung, Umweltschutz, Altersarmut, soziale Gerechtigkeit, die kommen einfach gar nicht zustande, weil die AfD die einzige ist, die irgendwie Themen vorgibt, der dann alle hinterherlaufen und dann dreht sich das für die nächsten 3 Jahre wieder um Migration. Das ist eigentlich ganz spannend aufbereitet, das kann ich empfehlen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu schöneren Themen über. Ich hab ein Kompliment bekommen. Ich glaube, es war nicht als Kompliment gemeint, beziehungsweise weiß die Person gar nicht, dass es ein Kompliment war. Aber ich habe mich trotzdem krass drüber gefreut. Und zwar ging das, es war auf der Arbeit und wir waren mit Arbeitskollegen und es ging irgendwie darum, ob wir irgendwas machen wollen. Und ich habe währenddessen eigentlich so gearbeitet und 2 andere haben darüber gesprochen. Und dann haben sie gesagt, ja, dann machen wir das und das. Und dann haben sie mich angeschaut und gesagt, ja, dich brauchen wir gar nicht fragen, du bist eh dabei. Und das war so ein Kompliment für mich in dem Moment, weil wenn ich so 2 Jahre zurückdenke für mich, ich war immer der Nein gesagt hat und immer der sagt, boah, nee, habe ich keinen Bock, muss ich mal schauen, weiß ich nicht.
Ja, das stimmt.
Und jetzt einfach zu hören, dass brauchen dich nicht fragen, du bist eh dabei, du sagst eh ja. Das hat mich so gefreut.
Ja, vor 2 Jahren war das noch anders, oder wie ich sagen würde, vor 108 Folgen war das noch anders. Weißt du, ja. Philipp, ich habe mit dir den Podcast angefangen, auch ein bisschen, weil ich mir dachte, ich möchte jetzt einen neuen besten Freund haben. Ich hab dich so rein manipuliert. Ja. Und es hat funktioniert.
Ich dachte auch, wir machen das 2 Mal und dann lassen wir es wieder.
Ich habe gehofft, dass es, selbst wenn wir es nicht veröffentlichen, irgendwie auf eine regular base klappt. Und es macht mega Spaß, weil auch allein, dass wir uns über Themen unterhalten. Ich unterhalte mich mit niemandem über solche Themen wie mit dir. Und was halt cool ist, du hast halt einen super Humor und das ist einfach so, auch beim Zocken, wenn wir zocken, mega angenehm, aber ich will halt nicht am Tag oder in der Woche noch mal ein paar Stunden mehr zocken, damit wir uns noch mehr hören. Das ist schon,
ich wäre dafür offen zum Beispiel.
Ja, ich weiß. Warten wir, bis GTA 6 rauskommt.
Ja, aber jetzt zur Zeit habe ich Flugsimulator. Oh, und ich habe vielleicht was Dummes gemacht. Ich habe Flugsimulator jetzt immer mit dem PlayStation-Controller gespielt. Mhm. Aber ich dachte mir dann jetzt doch irgendwie, wäre schon cooler, so einen Joystick zu haben und so einen Gashebel und so. Und jetzt habe ich mir den bestellt, der kommt am Montag.
Um Flugsimulator zu spielen?
Um Flugsimulator zu spielen, ja.
Mich würde interessieren, wie viel sowas kostet.
Rate?
Also so ein Joystick, hätte ich gesagt, kostet vielleicht 60, 70. Und was ist noch? Pedal?
Nee, das ist so ein Gashebel, den du
so langsam hochschieben kannst.
Genau, aber hat noch so Hebel, also Knöpfe mit dran und so.
Oh ja, okay. Der würde ich schon sagen, der kostet 150.
Ja, 190, aber
190, ja.
Hätte es auch günstiger gegeben, aber ich habe irgendwie den gesehen, fand den cool, hab den einfach gekauft.
Ist schon sehr Special Interest, muss man sagen.
Ist schon Special Interest, aber es macht mir irgendwie voll Spaß. Und dann da bin ich auch wieder dazu gekommen, es war irgendwie eine gute Idee, zum Flughafen zu gehen und da zu arbeiten. Irgendwie. Und es ist auch immer noch so, ich fahre da jeden Morgen hin und denke mir so, ist geil hier. Also die Location.
Ich muss wirklich sagen, du solltest da näher hinziehen. Also wenn du da lange bleiben willst und dir taugt es und so und du begeisterst dich für das Thema Fliegen und so, warum jeden Tag 3 Stunden Auto fahren, Alter?
Autofahren macht auch Spaß. Autofahren ist das Fliegen des kleinen Mannes.
Autofahren ist das Zeitverbrennen des kleinen Mannes, weil wenn du dich teleportieren könntest, würdest du das machen.
Ja, aber da höre ich meine Podcasts. Ich finde es wirklich nicht so schlimm. Ich kann ja auch, also ich könnte ja deutlich mehr Homeoffice machen, wenn ich wollte. Also
ja,
ich kann ja bis 60% auf den Monat.
Can't relate, wirklich. Ich wohne jetzt viel näher an der Arbeit, also viel näher. Vorher habe ich mit dem Auto, sagen wir, eine halbe Stunde gebraucht und mit den Öffis 40 bis 45 Minuten.
Ja.
Jetzt brauche ich mit den Öffis, würde ich sagen, 25 Minuten und mit dem Auto 10 Minuten. Also hat sich quasi alles um ungefähr 60% reduziert.
Mhm.
Und es fühlt sich so geil an. Es fühlt sich so an, als würde ich neben dem Büro wohnen. Es ist so krass, Mann, wirklich.
Ja.
Das ist richtig, richtig krass.
Ja, also so bei der Hinfahrt, nee, eigentlich nervt es mich nicht. Ja, das ist nicht.
Ja, also ist ja super für dich. Ich finde es toll. Also
das ist auch teilweise so, dass ich mich am Abend davor auf die Fahrt freue.
Das ist schon.
Weil ich wieder denke, ja, dann kann ich Podcast hören, dann habe ich so einen Moment für mich. Und das, ich mag das.
Hörst du beim Arbeiten manchmal was? Also beim Arbeiten,
nee, beim Arbeiten habe ich eigentlich meistens nichts drin. Nee.
Krass, okay. Bei uns hat fast jeder Kopfhörer auch auf der Arbeit.
Nee, wir sitzen halt auf so einem. Sind so vier Leute, die da relativ nah aneinander sitzen und da quatscht eigentlich immer irgendwer irgendwie.
Weißt du, was voll lustig ist? Ich weiß nicht warum, aber immer wenn du von Arbeit redest, dann habe ich einfach so ein Bild im Kopf, wie du oben in diesem Tower sitzt, wo rundherum verglast ist und wo so verschiedene Schreibtische stehen und so ungefähr 20 Leute oben arbeiten. Das ist so mein Bild von deinem Arbeitsplatz, weil ich irgendwo in der Serie mal gesehen habe, wie jemand halt in diesem Tower arbeitet als Flugnutzer.
Ja, ich bin wirklich denkbar weit entfernt vom Tower, aber es ist rundum verglast, aber nicht rund. Dadurch aber sehr warm im Sommer.
Es ist wirklich, du hast mir noch nie ein Bild geschickt. Zeig mir mal Fotos von deinem Büro. Ja. Dass das mal aus meinem Kopf ist. Wobei eigentlich, nee, zeig es mir nicht. Die Vorstellung ist viel cooler, wie ich mit deiner Arbeit
vorstelle. Also das ist wahr. Deine Vorstellung ist cooler.
Ja. Mein Office ist ziemlich cool, wo ich arbeiten darf. Das
habe ich dir, glaube ich, mal geschickt. Ja, das ist wirklich cool. Also es ist cooler als das Büro, in dem ich bin. Aber weniger Flugzeuge.
Merklich weniger. Also ich bin ganz froh, dass wenig Flugzeuge bei uns im Office sind.
Gut. Hast du News dabei?
Ja, ich habe News dabei. Ich hab News dabei. Jetzt waren wir so schön hier beim Quatschen gerade. Irgendwie ist okay. Na gut.
Wir können auch noch quatschen und die Kategorien skippen.
Ja, also es ist auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe meine News rausgesucht und habe letzte Folge, haben wir sie, glaube ich, auch schon geskippt. Und in der letzten Folge wollte ich eigentlich erzählen, wie dass bei einem Flug nach Mallorca der Pilot einfach von einer Tarantel gebissen wurde.
Oh no, und dann kam gemischtes Hack.
Dann kam gemischtes Hack und dachte sich so, hey, komm, wir machen doch mal absurde News. So, was? Seit wann macht ihr das? Und warum jetzt? Das, ja. Nein, aber Tommy hatte das wohl auch mitbekommen irgendwie. Und ja, ich sag mal so, wir bringen die News im Vergleich zu denen echt trocken rüber.
Das stimmt, ja.
Boah, ich musste so lachen. Haben sie jetzt gerade so drüber geredet und ich habe in der Arbeit das auf den Kopfhörern gehabt, also beim Arbeiten gerade den Podcast angemacht. Und ich habe Tränen gelacht einfach und niemand wusste warum. Und es war mir so peinlich ein bisschen. Die denken gerade alle, was ist los mit dir? Aber keiner hat mich angeschaut, also habe nur ich gedacht, dass die das denken. Aber es war so, dass da hatte Tommy Schmidt, glaube ich, gesagt, so im übertragenen Sinne, das ist ein Tarantel, den Pilot beißt, damit rechnest du ja nicht. Und dann meinte Felix Lobrecht so, ja, so, oder Felix Lobrecht hat es gesagt, genau, und dann meinte Tommy so, ja, oder doch, was ist, wenn du doch damit rechnest? So, jetzt gleich müsste der eigentlich die Tarantel den Piloten beißen. ich weiß nicht warum, aber der hat das so gut rübergebracht, dass ich mir dachte, ja. Fuck, das war so todeslustig und ich habe richtig, richtig gelacht.
Und damit ihr euch auf Arbeit nicht blamiert, mit Tränen in den Augen lachend unterdrückend, hört einfach unseren Podcast.
Ja, das, naja, wobei meine Mutter hat schon auch immer gesagt, dass sie hin und wieder richtig lachen musste, wenn wir irgendwas gesagt haben. Aber eigentlich meistens sagt sie das, wenn du irgendwas gesagt hast.
Dabei ist deine Gagdichte deutlich höher als meine.
Aber ja, Qualität vor Quantität, Philipp. Das ist
anscheinend, halt das. Ja. Und alle 7 Folgen mache ich auch mal einen Witz.
Ja, und der ist dann aber gut. Der ist der, ja. Der rasiert richtig.
Der rasiert richtig.
Ja. Nee, weißt du, ich hab, damit hast du dich auf diese Kategorie vorbereitet eigentlich? Ich hatte
Philipp, ich habe die Sprachnachricht immer noch nicht angehört.
Ah ja, super. Ich habe Philipp nämlich vor ungefähr einer Woche eine Sprachnachricht geschickt, wo ich darauf hingewiesen habe, dass wir eine ganz tolle Festivalfolge hatten. Das unendliche Getränk, wer nochmal reinhören will, wo wir uns todesblamiert haben, weil wir da halbdicht irgendwie ins Handy reingequatscht haben.
Aber sie war trotzdem gut.
Sie war irgendwie gut, vor allem ist sie für uns gut, weil es uns nochmal in diesen Moment reinversetzt. Das fand ich wirklich toll. Ich habe das nochmal angehört, dachte mir so, boah, ich fühl's gerade voll und habe nochmal die Playlist angemacht, die war ja dann auch, die wir erstellt haben und auch verlinkt haben und so. Die ist seitdem, glaube ich, in jeder Folge verlinkt.
Naja, zu Recht auch.
Nee, weiß gar nicht, ob das die ist. Die haben wir irgendwann rausgenommen von dem Hokus Pokus, die Playlist. Aber wir haben auf jeden Fall eine eigene Playlist, die in jeder Folge verlinkt ist, die okay ist. Und auf jeden Fall hatten wir kurz nach dieser Festivalfolge dann eine normale Podcast-Folge, wo wir eine neue Kategorie ausgerufen haben. Und zwar hieß die wortwörtlich, entwerfe einen Vergleich, den Chiago gerne in seinem Lied verwenden darf. Und das war die Kategorie, die hatte ein super geiles Intro.
Ja.
Und die wollte ich nochmal aufleben lassen. Und dann habe ich mir hier, ich habe 5 entworfen. Okay. Und dann dachte ich mir, Philipp, komm, mach doch auch mal welche. Und turns out, er hat nichts.
Hättest du es mir geschrieben, hätte ich mich vielleicht vorbereitet.
Du hast letztens oder vor ein paar Folgen noch gesagt, wie geil es ist, dass es jetzt transkribiert werden kann, die Sprachnachrichten.
Aber ja, aber kann es?
Einfach, ja?
Kann es? Irgendwer hat mir gesagt, dass das kommen soll, aber ich habe es noch nie gesehen.
Das geht schon.
Nee, ich glaube nicht.
Geht doch schon.
Okay. Ich weiß es nicht, vielleicht geht es auch schon, aber wenn, dann weiß ich nicht, wie es geht.
Ja, gut, das kann natürlich sein, ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall, wir sind halb vorbereitet. Demnächst wird diese, sag ich mal, Songfetzen oder irgendwas mit Rap-Kategorie nochmal wiederbelebt. Und da könnt ihr
euch
auf ein fetziges Intro könnt ihr euch da freuen.
Aber hallo, ja. Man kann auch einfach nur das Intro abspielen und die Kategorie nicht machen.
nee, das ist doof. Okay. Das ist doof. Und ich habe noch eine Stellungnahme, die ich auch noch droppen möchte. Mhm. Einfach übergangsweise mal eben zwischendrin. Denn wir haben ja, guck mal,
Willst du theatralische Musik hinter deiner Stellungnahme?
Nein, brauchen wir nicht. Okay. Das Ding ist, wir haben ja letzte Folge, zum Schluss der letzten Folge, haben wir ja über, ja, wie ist das, kann man alles erreichen, wenn man keine Chancengleichheit hat und so weiter und so fort. Wir haben sogar, nachdem die Folge aufgehört hat, noch eine halbe Stunde privat darüber diskutiert.
Ja,
und
hat richtig was aufgemacht, bei uns zumindest.
Das hat voll was aufgemacht, weil wir halt von unserer Lebensphilosophie so verschieden sind. Und ich bin ein unverbesserlicher Optimist und ich kann gar nicht anders denken, als alles ist möglich. Denn eine Welt, in der nicht alles möglich ist, in der möchte ich nicht leben. Und ich halte es da wirklich, und das möchte ich hier mal zitieren, mit Marc Aurel, das ist ein großer, ich sage jetzt mal Philosoph, weil Mathematiker wäre komisch. und Marc Aurel hat Folgendes früher gesagt. Wenn für dich eine Sache schwer zu bewältigen ist, darfst du nicht gleich denken, sie sei für Menschen unmöglich zu erreichen. Du musst vielmehr glauben, wenn überhaupt etwas für den Menschen möglich ist und in seinem Bereich liegt, dass es auch für dich erreichbar sei. Das ist das Zitat und da sage ich, ja, Marc, bin ich an Bord.
Ja, und ich sag, ja, Marc, Spoiler Alert, geht halt nicht.
Ja, das heißt ja nicht, dass es jeder erreicht. Das heißt auch nicht, dass ich sage aber nur, das ist das Mindset, was ich habe und leben will auch. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der ich nicht alles erreichen kann, ich will ja nur nicht.
Ja, was ist das nicht? Was mich daran jetzt fasziniert gerade ist, dass das für dich was Positives ist. Also, dass du sagst, okay, wenn ich das nicht erreiche, dann wollte ich es halt nicht.
Nein, ich werde nicht im Nachhinein es mir rechtfertigen, sondern ich suche in erster Linie die Schuld auf jeden Fall bei mir, wenn was nicht geklappt hat, was ich versucht habe.
Ja, aber
wenn man ehrlich mit sich selbst ist, nein, weil alles andere ist Ausreden suchen. Du, also in meiner, in meinem Weltbild habe ich es in der Hand, wie ich mein Leben gestalte. Und das muss man sagen, da haben wir natürlich, da wo wir leben, einen riesen Luxus und Vorteil im Vergleich zu eben anderen Bereichen der Welt. Aber auf mich bezogen jetzt, mit den First World Problems, die wir so haben. Also wenn man will, dann, sorry, können wir doch wirklich alles machen, was wir wollen, oder nicht?
Nein, also weißt du, ja, als weißer Mann in Mitteleuropa kannst du fast alles machen, was du willst, würde ich sagen.
Das würde ich auch sagen. Und ich glaube, wenn du dich beschwerst, dass du es hier nicht geschafft hast, dann glaube ich, dass du die Schuld auf jeden Fall bei dir selber suchen musst. Und alles, was in meinem Leben nicht so gelaufen ist, ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe früher, war ich 7 Jahre lang, also inklusive Ausbildung, bei einem Unternehmen angestellt. Und ich war dort in der Marketingabteilung, was die einzige, sag ich mal in Anführungsstrichen, bunte Abteilung in einem grauen Unternehmen war. Da ging es im wahrsten Sinne, es ging um Telefonbücher. Ich war in einem Verlag, und ich so, Verlag ist doch cool, Romane, bla. Der Verlag hat Telefonbücher gemacht. Das ist der langweiligste und monotonste Inhalt, den du dir vorstellen kannst. Und es war die Ausbildung.
Auch nicht sehr zukunftsträchtig eigentlich.
Nein, gar nicht. Die Ausbildung, und sorry an alle, die da beteiligt waren, war der Horror. Ich habe in dieser Zeit der Ausbildung, habe ich ja auch schon mal erzählt, habe ich so viel Cola und Red Bull getrunken, um mich da irgendwie durchzutragen. Und das wäre in einer Ausbildung, die mich interessiert hätte, nicht so gewesen. Und ich habe in der Zeit, weißt du, was lustig ist, in der Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich mir auch Grafikdesign-Programme beigebracht und ich habe das aus der Ausbildung nie wieder gebraucht und die Grafikdesign-Programme schon. Das heißt, ich habe die Ausbildung nur gemacht, damit ich eine Ausbildung gemacht habe.
Ja.
Ich hätte mir letztendlich, ein paar Sachen sind schon interessant gewesen, aber das waren halt 3%, muss man ganz ehrlich sagen. Und alles andere habe ich danach, nach der Ausbildung, während der Zeit, wo ich angestellt war, mir peu à peu durch Learning by Doing beigebracht. Und die Umgebung dort, mit den Menschen, die dort arbeiten, also sorry an alle, die noch da sind, aber das sind alles so Schnarchzapfen. Das ist wirklich krass. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen. Also ich will das auch wirklich nicht bashen oder so. Und nicht jeder, also bitte, falls es irgendjemand hört vor dem Unternehmen, ey, nimmt mir das nicht krumm, aber es ist schon ein eingeschlafener Haufen insgesamt unterm Strich.
Aber ihr seid schon alles Hurensöhne.
Das hast du jetzt gesagt. Nein, wirklich, da gibt's auch tolle Menschen drin, aber es gibt halt auch Leute, die sind dann voll lieb und so.
Aber ich habe sie leider nie kennengelernt.
Doch, das stimmt nicht. Es gab da wirklich, es gab.
Ja, ich weiß, ich versuche dich hier in der Ecke zu drängen.
Ja, ich merke es, ist auch okay. Darfst du ja. Aber.
Der Punkt ist klar geworden. Es ist nicht alle, aber der Job war scheiße.
Jetzt bin ich ein bisschen abgespiffen. Ich wollte das gar nicht so. Aber irgendwie, weiß ich, fand ich eine Umgebung, wo ich nicht reinpasse, muss ich einfach sagen. Da passe ich nicht rein. Von meiner.
Du hast dir mehr Mühe gegeben, vor denen gut dazustehen, als vor den City und Robert, die du abgefilmt hast vor 2 Wochen.
Ja, aber das war noch hauptsächlich jetzt in den Unternehmen Weiße. Spaß. Ja. Oh Gott, oh Gott.
Ja, der Spaß war in Klammern.
So, also, zurück. Ich war bei diesem Unternehmen 7 Jahre. So. Im Nachhinein frage ich mich, warum war ich da 7 Jahre?
Das ist echt lang.
Erstmal voll lang, kaum Entwicklungspotenzial. Ich hatte da ein richtig schlechtes Gehalt. So wirklich, ich habe richtig Scheiße verdient. Und dann habe ich mehr oder weniger in einer Überschwangshandlung gesagt, hey, ich mache mich selbstständig. Und im Nachhinein ist es absolut kein Wunder, dass ich da in der Selbstständigkeit dann noch schlechter verdient habe, weil ich war nicht ready. Meine Skills waren nicht gut genug, um am Markt ordentliche Preise verlangen zu können. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich Vertrieb machen muss, um Kunden zu gewinnen. Ich war einfach nicht erwachsen genug und vor allem einfach Business-Mensch genug, um am Markt in irgendeiner Form Erfolg haben zu können. Und warum sollte ich die Schuld bei irgendjemand anderen suchen als bei mir? So. Andere Dinge, die bei mir nicht funktioniert haben, egal ob, ja, klar, ich hatte einen Irish Pub und dann kam Corona und bla. Aber ich gebe Corona nicht die Schuld. Klar, in der Kurzfassung kann ich immer sagen, ja, wenn Corona nicht gewesen wäre, wer weiß, was passiert wäre. Aber genau, wer weiß, was passiert wäre. Weil am Ende des Tages waren so viele Faktoren daran schuld und auch ich, weil ich ja auch diese Faktoren vielleicht nicht ausreichend bedacht habe, weil wir als Geschäfts- oder die Geschäftspartner, die daran beteiligt waren, von Anfang an falsche Entscheidungen getroffen haben, wie zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt zu eröffnen. So, also ich suche die Schuld immer erstmal bei mir, was im Umkehrschluss einfach bedeutet, dass wenn ich Sachen anders gemacht hätte, es auch hätte schaffen können, weil es andere auch geschafft haben.
Ja. Ja, das ist auch gar nicht so mein Thema. Ich glaube auch, dass man zum Beispiel für den Pub hättest du dir selbst andere Settings schaffen können, mit denen es möglich gewesen wäre. Vielleicht.
Ja, mit Sicherheit, doch.
Und dass man damit irgendwie Willenskraft in einem anderen Setting oder so hätte man alles machen können. Es wäre auf jeden Fall in deiner Kontrolle gewesen, das anders zu lösen wahrscheinlich.
Ja, oder auch ganz viele Rahmenbedingungen von vornherein einfach anders zu gestalten. So.
Ja, oder zumindest anders mit einzuberechnen oder sowas. Das heißt, das ist nicht, also es wär in deiner Hand gelegen, mehr oder weniger.
Ist halt ja gut, ich habe nicht alleine die Hand drauf gehabt, muss man natürlich sagen. Ja. Ne? Also ich konnte keine Entscheidungen alleine treffen, keine großen, das war immer noch... Wie gesagt, wir waren da zu dritt und meine Meinung hatte nicht das stärkste Gewicht in dieser Dreierformation, muss man leider sagen. Außer beim Thema, wie gestalten wir die Karte oder Website oder was weiß ich, solche Sachen.
Aber mein Punkt, den ich eigentlich zu dieser Chancengleichheit machen will, ist, wenn man sagt, jeder hat die gleichen 24 Stunden am Tag und jeder kann da irgendwie das Maximum draus machen, das stimmt halt einfach nicht. Weil wenn ich mir anschaue, klar, für uns ist es jetzt relativ ähnlich zum Beispiel. Wir haben das gleiche Potenzial, aber so eine alleinerziehende Mutter, die irgendwie ein paar Mal Pech hatte und jetzt irgendwie versuchen muss, auf zwei oder noch mehr Kinder aufzupassen und das irgendwie zu organisieren, währenddessen irgendwie eine Miete bezahlen muss, einen Minimum-Job hat, um diese Miete zu bezahlen, da ist nicht noch das Potenzial zu sagen, der Tag hat eh schon 16 Stunden, da kann sie die letzten 8 nicht noch dafür nutzen, irgendwie eine Weiterbildung zu machen, sondern das ist halt ein Teufelskreis, der sich so weiterziehen wird bis ins Unendliche, weil das Potenzial halt maximal für eine halbe Stunde oder Stunde da ist, sich da rauszuarbeiten. Während wir jetzt, oder ich kann zumindest für mich sprechen, wenn ich jetzt was grundlegend an meinem Leben ändern würde oder irgendwas lernen will, kann ich problemlos 2 bis 4 Stunden am Tag investieren, ohne dass es mich krass in irgendwas beeinflusst.
Ja.
Und deswegen habe ich da schon mal einen 3,5 Stunden Vorsprung gegenüber einer Person, die eigentlich auch alle Chancen haben sollte. Und deswegen ist es, ich kann mit meinem Willen viel mehr machen, als die Person mit ihrem Willen machen kann. Das heißt, sie braucht entweder viel, viel, viel mehr Wille als ich. Aber es ist nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten und nicht immer ist nur Wille die Lösung, manchmal sind die Rahmenbedingungen einfach scheiße und ich finde, da ist dann aber, und das ist mein Punkt, den ich eigentlich immer mit den ganzen Politikthemen machen will, die wir hier haben, ich fände es wunderschön, in einer Welt zu leben, in der es reiner Wille ist, der entscheidet, ob du was machen kannst oder nicht, indem wir einfach eine Chancengleichheit schaffen, die wirklich eine Chancengleichheit ist. Und wir als weiße mitteleuropäische Männer sind praktisch an dem Maximum, das wir haben können. Wir könnten noch ein bisschen reichere Eltern haben, dann können wir wirklich alles machen. Aber so per se, 95% der Türen stehen uns offen, wenn wir da rein wollen.
Ja,
kann man so sagen. Die Chance hat halt nicht jeder. Und deswegen ist es leicht zu sagen, als der weiße mitteleuropäische Mann, ja, es liegt nur am Willen und wenn du es genug willst, dann kannst du es schaffen. Weil für uns stimmt es, aber für gesamtgesellschaftlich oder noch schlimmer global betrachtet ist es halt komplett falsch. Also zum Beispiel in den USA, die da ihren American Dream haben, es gibt kaum ein Land, in dem es so unwahrscheinlich ist, den American Dream zu erreichen, also vom Tellerwäscher zum Millionär, als in den USA.
Ja. Ich möchte auch, also was ich eben daran an dieser ganzen Thematik von letztem Mal klarstellen wollte, und ich glaube, das hast du aber auch ein bisschen so in diese Ecke gedrängt, ich wollte das nicht pauschalisieren im Sinne von jeder, also wenn ich sage, ja, jeder kann alles erreichen, dann ist das in der Theorie so. Faktisch ist es aber so, dass viele sich schon bereits in Situationen befinden, wo sie nicht mehr rauskommen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du viel Pech im Leben hattest, wie du es beschrieben hast, und dann landest du in so einem Teufelskreis, natürlich hast du in dieser Situation absolut nicht alles selber in der Hand. Das ist doch ganz klar. Aber wenn ich darüber rede, wie ich das sage, dann ist es erstmal als lebensbejahende Ermutigung an unsere Hörer gemeint. Und ich denke, unsere Hörer sind hauptsächlich in Mitteleuropa oder in dem Fall in Deutschland, und möchte einfach damit als Botschaft nur senden, dass uns das vielleicht gar nicht bewusst ist, wie viele Möglichkeiten wir einfach haben, und dass wir uns nicht darüber beschweren sollten, dass es anderen besser geht oder dass es uns schlecht geht, sondern dass wir den Arsch hochkriegen müssen und was ändern müssen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit bei uns vielleicht schlechter ist als beim Nachbarn. Und selbst wenn, also global betrachtet ist natürlich der Gap noch viel krasser, aber wenn ich sowas sage, dann meine ich damit nur den Schnitt und meine ich damit Menschen, die nicht durch Schicksalsschläge und viel Pech im Leben in diesen prekären Situationen gelandet sind. Die sind von meiner Aussage selbstverständlich ausgeklammert, aber für mich war das vielleicht im Kopf einfach zu selbstverständlich, als ich das gesagt habe, und hätte das nochmal mehr unterstreichen müssen.
Ja, und ich glaube dann, weil es ging, glaube ich, um Glück oder Wille oder so. Also die Glückskomponente.
Ja, und dementsprechend auch natürlich Pech, wenn jemand in so einer
Situation... Also wenn Glück dabei ist, ist Pech ja auch automatisch dabei. Ich glaube, dass das auf jeden Fall hilft. Und das finde ich auch einen schönen Anreiz zu sagen, wenn du noch Potenzial hast an Energie, an Zeit, an keine Ahnung was, und dich stört die aktuelle Situation, dann lohnt es sich immer zu schauen, wo kann ich hin, was kann ich machen, um das zu verbessern.
Ja, ja.
Und dann ist es auf jeden Fall eine Willenssache. Also du kannst dich nicht den ganzen Tag beschweren, dass es dir so scheiße geht, aber du hast Zeit und Kraft und änderst nichts dran. Dann...
Ich habe das Gefühl, dass aber so ganz viele Leute ticken.
Ja, eine Komfortzone ist halt bequem. Was ja auch okay, also eine Komfortzone ist ja überhaupt nichts Schlimmes, wenn sie für dich komfortabel ist, im Sinne von, dass du damit glücklich bist.
Ja, aber, ja, genau. Und ich glaube, es gibt echt sehr viele Menschen, die nicht so glücklich sind, wie sie sein könnten, und aber trotzdem in dieser Komfortzone leben, die sie eben nicht glücklich macht.
Ja.
Du glaube ich jetzt nicht zum Beispiel. Ich glaube, du bist relativ happy mit deinem Leben, wie es ist. Und ich glaube,
wobei ich mir schon, als ich da letztes Jahr den Job gewechselt habe zum Beispiel, habe ich mir gedacht, weil es Pi mal Daumen meine ich der gleiche Job, den ich davor auch gemacht habe, bisschen anders. Da habe ich schon gedacht, okay, ist cool, ist irgendwie ein Umfeld, das mich interessiert, aber mir ist zu 100% klar, dass der Job, den ich mache, oder das Informatik generell, ist überhaupt nicht meine Leidenschaft. Ich bin da ganz gut drin. Es hält die Wohnung warm, aber es ist jetzt nichts, wo ich mir morgens denke, boah, krass geil, ich darf das endlich wieder machen. Und das ist wahrscheinlich auch was, das wird nie kommen. Es macht mir Spaß bis zu einem gewissen Extent. Aber ich werde niemals für die Themen brennen oder so.
Das kann ja sein.
Und das ist auch völlig okay, aber ich wusste halt, dass Musik machen mir zum Beispiel immer krass Spaß macht.
Ja.
Und mich schon immer irgendwie beschäftigt hat. Und deswegen habe ich dann halt geschaut, okay, wie kann ich irgendwie so eine Produzentenausbildung machen und mich da irgendwie weiterbilden und mich da irgendwie nebenbei noch damit beschäftigen, dass es die 40%, die mir im Job fehlen, mir irgendwie privat noch gibt.
Ja, ja, genau.
Und ich glaube, das ist so ein Beispiel. Also ich habe keine Ziele mit der Musik. Ich will nicht wirklich, ich habe es im Finanzamt anders erklärt. Ich will natürlich wirklich professionell Musik machen können. aber ich mache es auch für mich. Und natürlich erwarte ich, dass da Geld reinkommt in den nächsten Jahren, die ich dann...
Soll ich dir was sagen? Ich glaube, es ist so, wenn du genug Zeit und Aufwand in ein Projekt, ich nenne es mal Projekt, steckst, für das du wirklich, wirklich brennst, wo du wirklich Leidenschaft für hast und auch zumindest einen Mindestgrad an Talent, dann glaube ich, dass es zwangsläufig dazu führen wird, dass du damit Geld verdienst. Und zwar am Ende nicht wenig. Ich glaube, das ist wie eine Formel, weil die Leute, die zum Beispiel, also schau mich an, ich mache auch gern Musik, ich glaube, in einer gewissen Form habe ich auch ein Talent dafür, aber ich habe nicht genug, also ich investiere nicht genug Zeit und Aufwand da rein, zum Beispiel Noten lesen ordentlich zu lernen, nur Instrument richtig zu lernen oder eben so eine Producer-Ausbildung zu machen wie du. Also ich investiere nicht genug da rein, als dass ich damit mal Geld verdienen könnte. Außer im Duo vielleicht mit dir, weil du das Fachwissen mitbringst, wer weiß. Aber so, weißt du, ich meine, wenn die Formel ist, du investierst regelmäßig Aufwand in das Erlernen einer Fähigkeit, bis du in einer gewissen Form die Meisterschaft dazu erlangst, dann wird es am Ende einen Markt geben, die deine Fähigkeiten bezahlen möchte und sich zunutze machen möchte. Das ist einfach so. Und dementsprechend glaube ich, dass wenn du da dran bleibst an dem Thema, lass uns in 10 Jahren nochmal reden, weil dann hast du damit schon Geld verdient. Weil 10 Jahre dauert es im Schnitt, um 7 bis 10 Jahre, sagt man, dauert es, Meisterschaft in einem Thema zu erlangen. Das sind 10.000 Stunden, die man sich damit befasst.
Das heißt, in Rocket League fehlen uns gar nicht mehr so viele.
Ja, aber da fehlt es halt ein Talent.
Ah ja, okay. Ja, klar.
Ja, das Potenzial ist natürlich bei uns relativ begrenzt, muss man sagen.
Ja, ich glaube, es kommt schon noch ein paar Komponenten mit rein, sowas wie Marktzugang, Vermarktung, bla. Wo es halt einfach ein anderes Talentset braucht. Aber so grundsätzlich gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich meine, ich kann der beste Musiker der Welt sein, wenn ich nie jemanden frage, willst du es mal hören?
Ja, natürlich, das ist richtig. Ein Arbeitskollege von mir, der, ich bin wirklich Fan von ihm, muss man sagen. Der ist so richtig lieb und so, hat auch so ein bisschen wie du diese People-Pleaser-Vibes, aber ich glaube, es ist macht auch manchmal ein bisschen zu viel für andere Leute, aber ist einfach so ein richtig lieber Typ. Und der ist auch Grafikdesigner, aber der fährt immer auch mit der Bahn zur Arbeit und auf dem Weg dorthin guckt er schon Tutorials. Der in seiner Freizeit macht er genau das Gleiche wie im Job und Stunden sind dem egal, weil der liebt, was er macht und er liebt es, neue Sachen zu lernen und auszuprobieren. Und das ist so krass, wie gut der, ich dachte schon, ich bin wirklich gut in Photoshop und so, aber der ist halt so nochmal Next Level, weil der einfach viel mehr Stunden in eigenständige Bildung investiert hat und es ist wirklich krass, weil der ist halt schneller wegen Shortcuts und kann das Programm auf seine Weise nochmal modifizieren und dann hat er sich so externe Knöpfe nochmal gekauft, um schneller mit den Sofortzuweisungen dann irgendwie in dem Programm hin und her zu springen und zu arbeiten. Und der ist halt wirklich mit Leib und Seele seiner Tätigkeit und das ist so krass. Wirklich. Ja. Und der hat da so viel Zeit schon investiert, dass er so gut geworden ist in dem, was er macht, dass er automatisch begehrt am Markt ist. Außer er würde es natürlich nie jemandem zeigen, dann wüsste es keiner, aber er macht das ja beruflich schon.
Ja.
Das ist wirklich krass und ich bin beeindruckt von dem, was der für ein Know-how hat.
Ja, und ich glaube, also was daran halt das Coole ist, dass es sich für ihn wahrscheinlich gar nicht anstrengend anfühlt.
Ja. Außer natürlich, es kommt der Druckfaktor mit Deadlines und so dazu.
Ja, klar. Aber so das Grundkonzept Arbeit fühlt sich für ihn wahrscheinlich nicht anstrengend, weil er arbeitet ja sein Hobby.
Ja, und das ist so krass, das sieht man richtig bei ihm und ich finde das echt toll.
Ja, und das ist, glaube ich, was ich mit Informatik nie erreicht. Also es macht mir wirklich Spaß zu einem gewissen Ding und ich würde es auch sagen, dass, also ich habe auch schon Privatsachen programmiert und so. Manchmal ist es mein Hobby, aber das ist nicht meine, es ist einfach nicht meine Passion.
Wie lange läuft dein Kurs denn noch? Also wann bist du denn fertig?
Noch 3 Wochen.
Also in 3 Wochen kann ich dich Producer nennen.
Und dann muss ich jetzt einen Abschluss sagen, den muss ich morgen machen. Eigentlich dachte ich, hatte schon einen, aber ich habe den nochmal gehört, gefällt mir gar nicht mehr. Ich fange morgen, glaube ich, nochmal neu an. Mhm. Den muss ich dann abgeben, dann muss ich dazu noch irgendwie was schreiben und dann muss ich noch eine Prüfung machen und dann bin ich fertig.
Also einen Text schreiben auch, also den Songtext meine ich?
Nee, einfach den Song ein bisschen erklären, was ich mir gedacht habe, was ich für Techniken verwendet habe. Okay. Einfach so den wissenschaftlichen Approach zu dem Song.
Ja, okay, schade. Ich dachte, du beschreibst einen Songtext noch dazu, weil da bist du wirklich gut auch.
Ja, nee, ich bin extra in diese EDM-Schiene gegangen, weil ich mich da um Texte nicht kümmern muss. Und man gleichzeitig halt, also ich weiß nicht, ob das so ist oder ob es mir nur so vorkommt, aber meine Hauptmotivation war ja eigentlich, das Tool bestmöglich zu lernen und zu lernen, was machen denn die unterschiedlichen Sachen und wie kann ich irgendwie Sound so machen, dass er professionell klingt und nicht, als hätte ich mir hier gerade irgendwie was auf einem Mini-Keyboard zusammengestöpselt.
Und ist es so erreicht worden, würdest du sagen?
Ich würde schon sagen, dass das zu einem Extent, also da kommt dann halt jetzt noch das, wo man sich selber noch mal ein bisschen weiter reinfuchsen muss, aber ja, schon zu einem Extent erreicht worden ist.
Das ist cool, das freut mich.
Aber ja, du wirst es hören, ich werde dir auf jeden Fall den Abschlusssong zeigen.
Okay, ja, cool.
Wenn er mal so weit ist.
Da
fand ich halt EDM, glaube ich, ist für mich einfach das, oder die Richtung, wo man so am meisten von diesen Techniken mit einbauen kann.
Mhm.
Einfach, weil es halt sehr computerlastig ist.
Ja, und man muss nur sagen, wir sind ja ein bisschen vorbelastet, im wahrsten Sinne mit unseren Stimmen. Ich meine, wir machen zwar Podcast mit unseren Stimmen, aber ihr könnt alle so froh sein, dass wir hier nicht singen. Also da muss man einfach mal sagen, so viel Filter gibt's gar nicht.
Nee, da kann man nichts mehr rausholen.
Naja.
Gut, jetzt haben wir uns klassisch verquatscht. Wir sind bei einer Stunde.
Nein, es ist egal, wir cutten einfach. Wir sind bei einer Stunde. So, aber ich hoffe trotzdem, jetzt quatschen ist schöner. Man hört Leuten gerne beim Quatschen zu, aber diese so ernsten, trockenen Themen, da hört man auch nicht so oft so gern zu. Und echt? Ich finde es so ist das war schön jetzt. Schöner Abschluss und da hast du, wie du richtig gesagt hast, da kann man nicht mehr rausholen.
Gut.
Gut, ich würde sagen, wir rappen es ab, oder?
Ja.
Dann sag ich jetzt mal, ist ganz schön spät geworden. Es ist Viertel nach eins. Haben wir jemals Viertel nach eins noch aufgenommen?
Es ist Viertel nach zwölf.
Ah ja, zwölf. Zwölf ist.
Aber auch da ist die Antwort nein.
Ja, es ist crazy und ich werde jetzt mich noch hinsetzen, ein bisschen MLS gucken.
Geil. Ich werde die Folge jetzt noch schneiden.
Ja, oder vielleicht. Mach's dann, wenn's dir beliebt.
Sonst meist morgen früh. Ja, schauen wir mal, klären wir privat.
Ja, eben. Und ihr wisst ja, wir stecken hier immer viel Liebe und Arbeit rein. Allein das Folgeschneiden hat Philipp mir heute erst wieder gesagt. Oder eigentlich gestern so gesehen. Gott.
Nervigste Leute der Welt.
Ja, es ist...
Die ab 0 Uhr von gestern Morgen. Es ist so lange heute, bis du anfängst, länger als 2 Stunden zu schlafen.
Oh, dann habe ich aber viel... Nee, dann hast du mit deinen Mittagsschläfen, hast du richtig viele Tage im Jahr.
Ja, deswegen habe ich auch 2 Stunden gesetzt, weil 2 Stunden Mittagsschlaf mache ich eigentlich selten. Aber heute habe ich zum Beispiel nochmal Mittagsschlaf von 18.30 Uhr bis 20 Uhr gehabt.
Mittagsschlaf? Ich hätte durchgepennt.
Ja, nee, ich wusste, wir nehmen noch Podcast auf.
Das ist gut, dass du das wusstest, freut mich echt. Ja, auf jeden Fall, ich wollte damit nur sagen, also das Schneiden des Podcasts dauert angeblich 2 Stunden. Und das ist schon viel Arbeit. Und dann haben wir ja natürlich auch noch viel Geld in der Radiowerbung gesteckt, die ungefähr -3 Hörer gebracht hat. Und nein, also wirklich hauptsächlich stecken wir halt einfach viel Liebe rein. Und es wäre mega schön, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen könntet, indem ihr, sollte es euch denn in einer gewissen Form gefallen haben, dass euren Freunden weiterempfehlt, so hört da doch mal rein und dann auch nochmal nachbohrt, hast du reingehört? Hier, ich schicke dir nochmal eine Folge, die ist noch besser. So, ne? Und dann ein bisschen auch Druck machen so und wenn die Leute da nicht reinhören, dann auch einfach mal eine Zeit lang ghosten.
Ja. Freundschaften auch mal kündigen.
Nee, das
Scheidungen
nicht.
Einreichen.
Aber die Scheidung nochmal auf Bewährung, weil am Ende, wenn dann doch reingehört wird, dann kann man das auch nochmal, dann sagen wir, okay, dann passt.
Dann lassen wir es, ja.
Gut, auf jeden Fall danke fürs Reinhören an die reingehört haben. Die letzten Worte gehen an dich, Philipp.
Das ist sehr nett, vielen Dank. Ich werde die letzten Worte nutzen, um mich auch zu verabschieden. Es war mein Fest. Bis nächste Woche. Tschüss.